nerds-gegen-stefan.de, der Podcast. Rollenspiel, Fantastik, Nerdkultur, Eskapismus und mehr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nerding Trash Talks mit Herbert und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. An meiner Seite ist wie immer mein treuer Kumpane Herbert.
Hallo.
Herbert, du klingst ein wenig seltsam.
Falsche Eingabe, was meinst du mit seltsam?
Naja, du müsstest jetzt eigentlich deine Qualifikation nennen, damit alle wissen, dass du voll kompetent bist.
Ja, ich werde dich in etwa 5 Sekunden unterbrechen und etwas Widersprüchliches sagen.
Okay, das klingt total nach dir, also alles gut, danke.
Muss ich noch was ergänzen oder bin ich jetzt schon fertig?
Lass uns loslegen.
Ja gut, dann legen wir jetzt los, oder?
Was ist denn hier los?
Oh, Herbert, du bist ja da.
Ja, wie, ich bin da? Ich war doch nur gerade auf dem Lokus.
Ja, ich habe doch schon einen Soundcheck gemacht.
Soundcheck?
Soundcheck.
Ich dachte, du hättest mit irgendjemandem geredet.
Das, nein.
Nein. Na gut. Können wir jetzt loslegen?
Ja, können wir loslegen. Das Intro habe ich schon gemacht. Lass uns gleich mit dem Thema anfangen.
Wie, du hast das Intro ohne mich gemacht?
Ja. Du bist ersetzlich.
Ja, muss ich jetzt erstmal verdauen. Ich habe mich nicht verstanden. Qualifikation habe ich auch schon gesagt?
Ja.
Habe ich schon gesagt?
Hast du alles schon gemacht?
Mit DLRG-Rettungsschwimmer und allem?
Ja, genau.
Ach so. Komisch. Naja, dann, ja, wir haben uns jetzt wie lange nicht gesehen?
Bestimmt 6 Wochen? Bestimmt.
6?
Ja.
Bist du irre? Wir haben die letzte Podcast, ist doch gerade erst nochmal 4 Wochen her.
Haben wir auch vor, aber ist schon länger.
Aber was?
Doch.
Und seitdem haben wir, doch, du hast dann das Ding noch abgeholt.
Ja.
Und was gibt's so? Was hast du gemacht? Hast du mal wieder telefoniert, analog? Vielleicht?
Nee, telefonieren brauche ich nicht, danke.
Analog. Das war das Stichwort.
Ach, jetzt verstehe ich den. Anna, von hinten wie von vorne, Anna, genau.
Ach so, ach ja, ich wurde ja in den Kommentaren, wurde mir nochmal nahegelegt, dass ich das. Es handelt sich nicht um das Märzgedicht mit Anna, sondern um diesen beknackten Freundeskreis-Song.
Du greifst schon voll vor. Das wollten wir erst am Ende besprechen.
Was greife ich denn? Ja, wir haben uns überlegt, nach einem Vierteljahrhundert, nee, ist jetzt ein halbes Jahrhundert Podcast, wird es ja mal langsam Zeit, Bilanz zu ziehen. Und ich weiß nicht, ich muss doch mal ein paar Gerüchte dementieren. Ich habe den Cedric kürzlich zufällig in Köln getroffen. Der hat mir da so ein paar Sachen aus der Nase gezogen und, glaube ich, missverstanden. Ich würde niemals nach Tibet gehen. Wollte ich nur sagen. Auch wenn ich aussehe wie Brad Pitt.
Bevor wir ins richtige Thema einsteigen, also eigentlich haben wir gar kein Thema, aber zumindest ins Erzählen, lass uns doch noch schnell den Getränkesponsor der Folge besprechen.
Das ist so diese No-Name-Geschichte. Weißt du, ich suche einen Bandnamen. Lass uns No-Name nehmen. Oder die Anfangsbuchstaben. Was wäre? Herbert, Philip Loman.
Ich sehe, du bist dann echt gut drauf. Was hast du denn für starken Kaffee gekocht diesmal?
Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war ja in meinen Ferien in der Vulkaneifel Und dort habe ich mir habe ich ein Gino Ginelli Eis gegessen und die falsche Sorte erwischt. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Magen-Darm-Probleme und habe deswegen, bin jetzt umgestiegen auf Salzsäure. Du weißt schon, wie heißt das Zeug? Muckefuck.
Muckefuck. Gut aus dem Osten.
Nee, das ist Tee.
Tee ist doch kein Muckefuck.
Nee.
Ja.
Hast du recht.
Ich weiß.
Aber Halogenperlen sind auch keine Pralinen. Oder?
Halogenkugeln sind Pralinen.
Okay, ach so. Ich dachte, das wäre Salz mit Schokolade oder sowas. Ja. Ja, also ich war in der Vulkaneifel im Center Park und wahrscheinlich werde ich da nicht wieder hinfahren. Aber die Eifel, ich bin drauf gekommen, durch tatsächlich diesen Krimi, den wir mal besprochen haben, der in der Eifel spielte.
Von Thomas Michalski, Schleier aus Schnee.
Es ist tatsächlich so, wie man sich das so vorstellt, die Eifel. Es ist unglaublich still. Ich weiß gar nicht, warum die Leute nach Schottland fahren. Weil wenn man die Einsamkeit sucht, dann ist auch hier in Deutschland doch eine Menge Raum für Einsamkeit in der Eifel. Da endet die Autobahn. Und dann muss man Richtung Nürnbergring die ganzen Porsche an sich vorbei passieren lassen, wenn nichts Schlimmeres passieren soll. Was hast du gemacht in deinem Urlaub oder hast du gar keinen Urlaub gehabt?
Ich war eine Woche unterwegs, Freundin beim Umzug geholfen, einmal in Österreich gewesen, den Kumpel, der vom Blog die ganze Technik macht, besucht. Ja, ich fahre erst nächste Woche in Urlaub. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt nochmal einen Termin gefunden haben zum Podcast.
Ja, es hat. Ich habe zwar Burnout nach so langer Zeit Podcast.
Nach 6 Folgen Podcast hast du schon
Burnout. Ja, muss ich sagen. Also ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Ich dachte, ich könnte mich mit meiner Persönlichkeit irgendwie einbringen, aber mir werden ja hier immer Skripts vorgelegt und ich muss das dann alles erfüllen. Darf nie freisprechen. Und trotzdem kriegen wir dann den Vorwurf, wir seien total oberflächlich. Das ist zwar wahr, aber ich hatte gehofft, das würde keiner merken. Man hört doch so einen Podcast doch ganz nebenbei, während man gerade, weiß nicht, Holz hackt oder irgendwie Kettensägenmassaker oder weiß nicht, vielleicht auch beim erotischen Stell-Dich-Ein bei der Bärenfellnummer vom Kamin. Da möchte man doch mal unseren Podcast als Ambiente. Habe ich mir jetzt so vorgestellt. Also ich hatte ja, ich wollte ja nie in diese Erotik-Ecke, aber vielleicht ist das noch eine Option für uns, weil ich weiß, dir ist das wichtig. Geliebt zu werden. Ich habe ja schon einiges dafür getan, dass wir bei unseren Hörern doch die Spreu vom Weizen trennen. Ich hatte jetzt zu dieser Folge, da laufen wir auch Gefahr, uns selbst zu demontieren. Also ich bin gerade dabei, du stoppst mich ja nicht. Das könnte
sein. Also dass wir den Kaffeetest endlich machen.
Ach so.
Ich habe Durst.
Ja, bitte. Hier ist der Kaffee. Lecker.
Was hast du denn?
Hier. Jetzt passt mal auf. Das ist wirklich mal was Leckeres. Von Coffee Circle. Coffee Circle, die machen ja schon richtig lange, sind die in diesem High-End, alles richtig gut Kaffee-Geschäft. Haben wir hier den Rungeto aus Kenia. Hier steht drauf, lebendig, Johannisbeere, Rhabarber. Ich finde, der riecht so richtig, so kirschig. Und diese Kaffees, die halten, was sie versprechen. Also wer einen außergewöhnlichen Kaffee sucht. Ja, hier willst du
mal Moment.
Den Zinken reinhalten. Wer einen außergewöhnlichen Kaffee sucht.
Das habe ich dir beigebracht, dass du jetzt auch deinen Zinken immer reinhältst.
Ja, ja. Auch das ist nicht freiwillig.
Ich frage mich ja tatsächlich, wie die diesen Johannisbeergeruch und da reinkriegen.
Alles günstige Aromen. Nein, das stimmt.
Nein, ich habe mal gefragt tatsächlich, den Produktsupport, die sind sehr nett übrigens. Und die haben gesagt, das wird durch irgendwelche Züchtungsmethoden.
Ja, das ist dann wie beim Wein.
Das ist
der
Wahnsinn.
Das ist der Boden.
Lass mal schmecken. Ich habe ja schon...
Die Füße.
Mal gucken.
Ich trinke derweil meinen Tee.
Schmeckt gut, schmeckt sehr gut. Aber es riecht dann nicht mehr so es schmeckt nicht mehr so fruchtig, wie es riecht.
Das liegt aber jetzt nicht an dem Kaffee, weil der Kaffee, den ich dir eingekredenzt habe, das ist der Lidl-Kaffee, der Bio-Lidl-Kaffee. Der schmeckt sehr gut, finde ich. Sehr gut, sehr gut. Aber man soll ja keinen gemahlenen Kaffee trinken. Soll man ja nicht, weil man weiß nie, was drin ist. Schusternägel, Korken, all sowas wird damit reingemacht, ne? Ist doch so. Und? Du hast den Kaffee ja schon vorher probiert. So, Philipp, jetzt hast du den richtigen Kaffee. Du hast es nicht rausgeschmeckt, obwohl du ihn schon mal probiert hattest. Und was sagst du jetzt?
Hast du mich verarscht?
Das sagt man nicht.
Ja, doch, jetzt schmeckt das so ein bisschen.
Ich finde, der ist halt so stark von der Note, wie auch den deine Tante gekriegt hat. Weißt du? Der ist so ausdrucksstark und wirklich dieses Aroma findet man wieder, dass wenn man normalen Kaffee haben möchte, das ist nicht so ein Alltagskaffee, finde ich, sondern es ist eine Spezialität. Meiner Meinung. Aber
ich war vorgestern bei Christian, der hat mir letztes Mal im Interview, der über Kickstarter erzählt hat, ja. Und der hat mir erzählt, dass es die Kaffeesorte, die er sich immer kauft.
Ach.
Tatsächlich.
Hat der auch so einen eigenen Starbucks bei sich in der Bude?
Oh ja, der ist voll der Kaffee-Junkie.
So wie Tommy Lee. Ich stelle mir immer, ist zwar eine alte Geschichte, aber kennt er noch. Tommy Lee war mal mit Pamela Anderson zusammen. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch jemand kennt, Pamela Anderson. War so ein Busenwunder. Ne? Und er war Drummer bei so einer Motorrad-Rocker-Band und hat irgendwann aufgehört, Schlagzeug zu spielen, weil Geld war genug da. Und dann wusste er nicht, wohin mit seinem Geld. Da hat er sich einen Starbucks in die eigene Butze einbauen lassen. Andere haben 5 Schwimmbäder, 17 Bäder, schön Brillis auf dem Turnschuh. Und Tommy Lee hat so richtig gut angelegt. Hat er so wirklich, ich weiß nicht, ob er sich selber den da aufbrüht oder ob er richtig mit so einem Staff hat. Ich schätze mal, inzwischen ist er pleite und kann die Leute nicht mehr bezahlen.
Also wenn unser Podcast ungefähr noch so 10 Hörer mehr hat, können wir uns auch ein eigenes Starbucks leisten in der Wohnung. Gleich hier, guck, da ist
ja Platz. Du willst ja auch auf dieser nicht kommerziellen Schiene bleiben. Ne? Ich bin ja der Meinung, für Gutes kann man auch mal was verlangen. Was meistens die meisten Leute, außer Liebe, ist, ja, ich meine, die besten Dinge im Leben sind ja eigentlich, kriegt man geschenkt. Ne? So, das ist unser Motto. Oder was?
Okay, wollen wir loslegen?
Ja, ich bin schon...
Du bist schon drin?
Ja, ja.
Okay. Bevor wir... Lass uns noch schnell ein paar Themen vor dem Thema abhandeln.
Ich dachte, du wolltest nochmal... Willst du nicht nochmal Rückwärtsgang einschalten? Oder wolltest du... Kommt das mit
Ananas? Das Hauptthema ist der Rückwärtsgang.
Ach so.
Ja.
Ach so, das ist alles so retrospektiv. Das ist quasi die Silvesterfolge, die wir heute
haben. Ja, genau. Wir machen die Silvesterfolge schon im September.
Wer macht die denn jetzt immer? Günther Jauch oder so ein
Ich glaube, jeder Sender hat seine eigene.
Echt?
Ja.
Auf RTL, wer macht das da?
Günther Jauch, glaube ich, oder? Oder Mario Barth. Weiß ich nicht.
Mario Barth macht Jahresrückblicke?
Ich habe keine Ahnung.
Dann sagt er eben, also Mann hat dieses Jahr das gemacht und Frau hat dieses Jahr das gemacht.
Da ich ja sowieso immer Silvester arbeite... Ja.
Ich habe auch zugesehen, Feiertage, besser arbeiten als dieser ganze Psychoterror.
Genau. Also ganz schnell die Themen vor dem Thema, nämlich nur schnell 4 kommende Termine, die sehr empfehlenswert sind.
Aha.
Und zwar hoffe ich doch mal, dass das schnell genug geschnitten und online geht, dass es überhaupt aktuell ist. Und zwar...
Soll das wieder heißen?
Das Schweinfurter Fantasy Festival, die große Fantastikon... In Franken ist vom 29. bis 30.09. in Schweinfurt. Da gibt es Rollenspielkram, es gibt auch ein paar Tabletop-Turniere. Immer wieder schön, ist schon, ich glaube, jetzt mittlerweile 30. oder 29. Also ist immer wieder eine schöne Veranstaltung. Dann ebenfalls am 29.09. ist das erste Private Mystery Krimi Lab in Würzburg. Die sind schon im westdeutschen Raum sehr aktiv. Jetzt tun sie quasi den süddeutschen Raum mit Würzburg erobern. Wo man halt quasi so 1,5 Stunden lang in eine Rolle schlüpft und versucht, den Mörder zu finden.
Die halten aber diesen Waffenstandard von Hollywood ein, hoffe ich.
Welchen Waffenstandard von Hollywood?
Vorher werden alle Waffen durchgecheckt und so weiter, damit hier nicht so eine Jason Lee-Geschichte
ist. Nee, ich wurde alles gestellt, keine Sorge.
Wie wird alles gestellt?
Ja, auch die Kostüme und so werden gestellt. Du gehst dahin, kriegst deine Kostüme, kriegst deine Rolle und kannst loslegen.
Ja, aber ich habe ja davon gesprochen, dass die Waffen, die sind vorher, die muss ich dann alle selber überprüfen.
Na, die werden so Nerfguns haben bestimmt.
Ach so.
Ja.
Gar keine, das ist nicht so authentisch.
Nein. Das ist ein Einsteigerlab.
Okay.
Und wir erwähnen die beiden Termine jetzt deshalb, weil auf jeden Fall auf beiden Terminen immer einer von uns beiden sein wird. Wir müssen noch ein bisschen ausklamüsern, wer von uns beiden jeweils wo ist, aber...
Ja, ihr merkt das, da. Ihr merkt das. Also Simon und Garfunkel haben sich auch getrennt. Bei uns steht das auch irgendwann an. Wenn es der Tod ist, man weiß es nie.
Dann am 13.10. ist die BuCon in Dreieich bei Frankfurt. Das ist diese Fachbuchmesse für Fantastikliteratur, die immer parallel zur Frankfurter Buchmesse läuft.
Treffen wir da jemand anderen als sonst?
Das sind ja die ganzen Autoren und so.
Auch mit Autoren?
Ja. Also, es ist ja immer gemein, wenn ich das sage, aber von subjektiven Wahrnehmungen sind 90% der Besucher der BuCon selber Autoren, die irgendwie sich gegenseitig nur beklatschen, wie toll sie sind.
Ja, aber dazu sind Vereine auch da. Also, anders macht das die CSU auch nicht.
Aber das Schöne ist, es gibt sehr viele Lesungen und da die Veranstaltung halt wesentlich, wesentlich kleiner als die Buchmesse ist, also die große Frankfurter Buchmesse, kommst du halt mit allen in den persönlichen Kontakt, mit denen du in persönlichen Kontakt treten möchtest. Ich zieh es persönlich vor der Buchmesse. Ich habe auch zwar meine Pressekarte gekriegt für die Frankfurter Buchmesse, aber ich bin sehr viel gespannter und sehr viel freudiger auf die BuCon.
Ja, also ich weiß, du willst jetzt erstmal noch die Termine.
Nur noch einen.
Ja, gut, dann machen wir noch den Termin.
Letzte ist 17. bis 18. November die Dreieich-Con, auch wieder in Dreieich bei Frankfurt. Das ist eine der größten deutschen Rollenspiel-Conventions. Ich glaube sogar die größte im süddeutschen Raum. Und das Besondere ist, dass da der Publikumspreis für Eskapismus, Nerdkultur und Fantastik, also der Goldene Stefan, der von uns verliehen wird, verliehen wird in einer großen Abendgala mit... Weiß ich noch nicht, mal gucken.
Habe ich noch nie was von gehört.
Das ist okay.
Ist da irgendwie, muss man da, gibt es da irgendwie so eine Kleideretikette? Muss man Krawatte tragen oder was? Ah nee, man kann auch rockig kommen.
Man kann es kommen, wie es, du immer rumläufst.
Ja, rockig ist ja quasi, ist ja so, wie seriös eigentlich schon. Ne? Ich war kürzlich hier bei den Scorpions am Hinterausgang und die alten Männer sind da Vollspeed durch ihre Fans gefahren, Kinder, so, das ist ja kein Metal-Publikum mehr, sondern so ein gemischtes, gute Laune Familienpaket. Die sind ja inzwischen museal. Kennst du die nur eigentlich, Scorpions? Die mit Wind of Change?
Ist das Final Countdown?
Nee. Ja, genau, das meine ich. Und da kam die raus und Klaus Meine, der war ja auch mal ganz dicke mit einem, der jetzt abgewandert ist, kennst du so einen Altbundeskanzler? Ne? Mhm. Und das heißt, die haben ja jetzt so einen Status, der ist ja, das ist quasi wie so eine griechische Skulptur.
Ich würde sie nicht auf der Straße erkennen, wenn sie mir gegenüberstehen würden, deswegen bin ich da total raus. Das ist nicht meine Generation.
Das ist das Gute, dass griechische Skulpturen auch nicht so viel auf der Straße rumrennen. Außer Udo Lindenberg.
Du weißt doch, solange es kein mütterbeleidigender Sprechgesang ist, bin ich raus.
Ah, da kennt sich aber aus, ne?
Bisschen?
Ja. Ja. Deswegen auch Freundeskreis. Hast du sofort gewusst, wer das ist. Dabei ist das ja eigentlich nicht, das ist ja gar nicht. Das ist ja so Softpop.
Ja.
Mit Gitarre.
Natürlich. Aber ich habe mir das Lied extra nochmal angehört, tatsächlich.
Ja, so deutscher Soul.
Und es ist kein gutes Lied.
Das ist ja alles, es war damals nicht gut, aber es wird ja besser. Das haben wir ja rausgekriegt, ne, dass das alles so, was wir heute noch schlecht finden, das finden wir bald gut.
Das hatten wir, glaube ich, schon mal, ne?
Ja.
Das Thema.
Ja.
Das passt auch dazu, dass wir schon mal ein Thema hatten, weil wir dieses Mal eine Retrospektivfolge machen.
Ja, aber dann will ich nicht ganz so weit in die Vergangenheit, weil ich wollte dich erst noch fragen, was es so gab, was du, weil wenn du es nicht erzählen willst, ich erzähle alles, was ich so in letzter Zeit so gemacht habe.
Okay, ich habe ganz viel recherchiert für zukünftige Podcasts, was bedeutet, ich habe ganz viel gelesen und vor allem ganz viel gespielt.
Der braucht dringend noch ein richtiges Hobby. Ich kann doch nicht Podcasts machen. Jede Woche Podcast.
Also, das wäre schön.
Oh.
Zum Beispiel tatsächlich da wir irgendwann mal eine Folge machen wollen, die in Richtung Games Workshop geht, habe ich ewig viel Games Workshop-Kram gezockt. Unter anderem jetzt ganz neue Kill Team, es ist so ein Skirmish für Warhammer 40k, dann Space Marine Adventures, das ist so ein super simpler Einsteiger-Dungeon-Crawler.
Ja.
Ein bisschen mit der Materie beschäftigt und so, mit ein paar Spielern unterhalten, die sehr schon sehr tief in der Szene drin sind. Material gesammelt halt, was man halt so an Vorbereitung macht.
Ja, und alles, was oben über den Rand rüber geguckt hat, habe ich ja dann geschenkt gekriegt von Philipp. Zum Beispiel Wrath and Glory, das neue Rollenspiel, genau. im 40k.
Ich bin gespannt, wenn du es leitest.
Gucken wir noch.
Aber irgendwann, bevor der Podcast kommt.
Wenn ich zu viel Nörgel lese, dann kriege ich dann irgendwie so Schuppenflechte oder sowas. habe ich, obwohl ich ja eigentlich Urlaub hatte und ganz großen Abstand eigentlich von diesem... Als du mich hier, wir haben ja gesagt am Anfang hier Podcast, wann war denn das? Im April erst oder was?
Ja, April, ne? Haben wir angefangen.
Da habe ich ja so gesagt, ja wie, was, Podcast, das ist doch nur, machst du Mikro an? Ist es natürlich nicht, ist ja eine Wissenschaft, wissen wir. Aber wir sind ja so mehr interdisziplinär unterwegs, wir sind so akustisch Lärm.
Genau.
Naja, aber was ich sagen wollte... wir haben angefangen und da war ich ja raus aus diesem ganzen Szenekram. Ich bin ja ab und zu mal, hast du mich irgendwo mit hingeschleppt. Aber seitdem ist das ja zu einer sehr zeitintensiven Geschichte geworden, dass ich ja eigentlich auch gar nicht mehr richtig zu meiner eigentlichen Bestimmung komme und dass das zu einer neuen Bestimmung geworden ist. Und ich habe versucht abzuschalten, habe ich auch gemacht. Ich habe das erste Mal in meinem Leben, nach dieser Krimi-Folge, habe ich gedacht, jetzt muss ich mal ein paar gute Standard-Krimis lesen, wie so Agatha Christie. Ne? Mhm. Ist mir aufgefallen, Agatha Christie galt ja mal so vor 20, 30, 40 Jahren, hätte man noch gesagt, das ist ja so B-Literatur. Da sollte man sich für schämen. Mhm. Meine Schwiegermutter als Kind, die wurde dann noch für quasi schief angeguckt. So ähnlich wie in Deutschland Comics schief angeguckt worden. Das war nicht Kultur, ne? Wie dann 80er, 90er Disney kam, das war ja auch so. Jetzt haben wir uns an alles gewöhnt und ich merke dann, nach dem, was wir jetzt alles im letzten halben Jahr so gelesen haben, dass rückblickend die Dinge, die damals B waren, jetzt in die A-Kategorie gerückt sind. Mhm. Also wenn ich Agatha Christie lese, da ist alles so selbstverständlich. Gute Charaktere, also nicht bei jedem Roman, ne? Aber zum Beispiel, ich habe einige am Stück gelesen, aber diese ganzen Hercule Poirot-Sachen, da kriegt man was mit vom englischen Oberhaus-Feeling, ganz anderes Miteinander, natürlich auch eine Gesellschaft, die so ihre Probleme hat, klar, würde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen.
Meinst du also, dass du durch den Podcast auch Medien anders rezipierst?
Ja, ich musste erst die Freude am Lesen wieder zurückgewinnen. naja, witzig auch, nachdem du mir von der Manticon, habe ich ja erst, das tut mir auch nochmal leid, da muss ich mich beim Nico auch nochmal echt entschuldigen, da lag ja so ein Dragon-Heft dabei oder so, das ist so ein altes Rollenspielheft, so auf Englisch. Da bin ich habe ich ganz viele Sachen wiederentdeckt dadurch. Toll. Toll. Ja. Also vielleicht wäre das auch mal eine Sache, nicht nur, man sagt ja immer so schön, Belesenheit schützt vor Neuentdeckung, dass wir doch mal in Zukunft den einen oder anderen Klassiker mal vorstellen. Also wirklich gute Spiele mal wieder aus der Schatztruhe holen, statt immer nur schlechte neue Sachen zu besprechen. Zum Beispiel... Was mir gefallen hat, war dieses Science-Fiction-Rollenspiel-Setting. Alternity, Star Drive, wer das noch kennt, ist auch jetzt schon 10, 15 Jahre vielleicht her. Was habe ich noch gelesen? Dann habe ich mich tatsächlich wieder kapitelweise durch so einen Space Marine-Roman gequält. Das geht immer bei mir nur ein Kapitel, dann habe ich wieder genug und dann lege ich es weg, dann lese ich wieder ein richtiges Buch. Und das war ja auch etwas, was wir in der letzten Folge hatten, dieses. Wenn ich die Spielwelt liebe, dann lese ich das trotzdem.
Auch, da habe ich nachher auch was zu.
Auch wenn es fragwürdig ist.
Da habe ich nachher auch was zu. was dann, Passendes.
Dann habe ich von dir Wearing the Cape, den ersten Roman.
Das machen wir nachher.
Ach, was, echt?
Ja.
Hast du das geplant?
Ja.
Ach so, weil das ja auch genau. Stimmt, ja, ja. Dann bin ich jetzt fertig.
Sehr schön. Gut, dann einen Medienschau-Titel schnell und dann gehen wir ins Hauptthema.
Ja, das waren jetzt so meine Dehnungsübungen. Jetzt will ich mal von dir erfahren, hast du denn irgendwie Rollenspiel? Ach, das habe ich dir nicht erzählt. Ich habe jetzt auch angefangen, vergleichende Studien D&D-mäßig zu machen. Ich habe jetzt endlich die vierte Edition mir komplett geholt. Fünfte brauche ich ja nicht. Und vergleiche die jetzt mit drei und mit den alten.
Wobei die fünfte wirklich gut sein soll.
Ja, das ist ja, kommt dann irgendwann, wenn es dann wieder out ist und es die sechste, siebte gibt. Dann lese ich die dann.
Wenn es billiger ist.
Nee, vor allen Dingen, wenn dann so die Hype da drum vorbei ist. Und man dann wieder, man kann ja rückblickend auf Dinge immer ganz neutral gucken. Wie zum Beispiel 9/11 hatten wir gerade wieder. Wenn man 20 Jahre später kann man dann doch die Wahrheit sagen, wie bei den Golfkriegen auch und so. Auf einmal darf man darf das ja nur nicht, wenn es gerade ist, sagen, was Sache ist. Ne? Genauso wie das Hostel vor 2 Jahren oder 3 Jahren angefangen hat, hier seine konservative Revolution zu starten. Da durfte ja keiner was zu sagen. Jetzt fangen die Leute doch an, die ersten Zeitungstitel gibt es. Wollen wir das eigentlich? Ne? Und so weiter. Was will der eigentlich? Warum schwächelt das Mutti so? Ne? Verstehst du, was ich meine? Man darf.
Ich denke immer noch darüber nach, was man über 9/11 sagen kann, was man vorher nicht sagen konnte.
Ich habe damals ja im Buchladen gestanden. Und habe ja diese ganze mediale Welle nicht mitgemacht, weil ich im Buchladen stand. Und ich hatte noch nicht mal einen Fernseher. Deswegen, jetzt muss man ja schon vorsichtig sein. 3000 Menschen sind gestorben. Das ist, jeden Tag sterben viele von uns. Jetzt muss ich oberflächlich bleiben, ne? Das ist ja unser Auftrag. Auf jeden Fall habe ich doch tatsächlich angefangen, Bin Laden-Witze zu machen, weil ich ja im Laden war. Das kam nicht so gut an.
Ach so.
Und das hat dann so 2 Wochen gedauert. Da fing das an. Das Trauma hilft ja Humor manchmal zu verarbeiten. Aber viele Menschen haben auch jetzt wieder zum Jahrestag sich wieder neu traumatisiert, medial. Das finde ich faszinierend, dass es immer wieder so eine Betroffenheitswellen gibt. Nur was den Zweiten Weltkrieg betrifft. Da gibt es keine Betroffenheitswellen. So, jetzt darfst du mal frei. Ich war gestern schwimmen.
Wie soll ich denn jetzt hier nachsetzen, nachdem du Witze über schlimme Themen machen willst?
Ich habe gar keine Witze gemacht.
Aber es ging thematisch darum, dass du Witze über schlimme Themen gemacht hast.
Nein, ich wollte darauf hinweisen, der sagte, oh, guck mal, der Kaiser ist ja ganz nackig, der ist immer unbeliebt. Man darf das nicht, zur Unzeit soll man das nicht machen. Unzeit ist immer, wenn es gerade passiert, dann kritische Kommentare abgeben. In 2 Jahren dürfen auch alle über diesen Space 1889 Film was sagen. Nur jetzt im Moment ist es nicht so beliebt, da was Negatives drüber zu äußern. Stimmt's? Ne? Weil jetzt leben alle noch, jetzt kann man sich's mit den Leuten in der Szene verscherzen. Und schließlich wollen wir doch Kuschelkurs.
Ich glaube, wir sind alle jünger als du. Ich glaube, du stirbst zuerst.
Das heißt, Kuschelkurs gibt's eh nicht.
Nein.
Ja, das ist ja auch nicht meins. Ich bin ja kein Sugar Daddy.
Wie soll ich denn jetzt zu einem ernsten Thema kommen?
Ja, ist doch so. Mach doch, ich war auch total ernst.
Also, du hast mich gefragt, was ich gespielt habe, jetzt in der Sommerpause. Und zwar tatsächlich, was für mich sehr ungewöhnlich ist, denn bekanntermaßen, ich mag weder Erzählrollenspiele, noch mag ich Horrorgeschichten.
Der ist voll trendy. Der ist jetzt voll auf den Horrorzug
aufgestiegen. Und habe gespielt ein erzählerisches Horrorspiel, nämlich Dread. Dieses wunderbare Buch, was ich jetzt gerade zeige. Die Hörer können es natürlich nicht sehen.
Also nur Dread, ohne Judge.
Genau, einfach nur Dread. Und das ist ein wunderbares One-Shot-System für kurze Horrorgeschichten. Und das Besondere im Prinzip an diesem Spiel ist jetzt nicht irgendwie das Setting oder so, weil es ist recht frei. Du kannst im Prinzip, ob du jetzt Weltraumhorror machst oder du machst jetzt so einen typischen Teenie-Slasher oder was auch immer oder Cthulhu, das ist total egal. Das Besondere ist das Regelsystem. Es gibt im Prinzip nämlich keine klassischen Regeln im Sinne, dass du irgendwie was auswürfelst oder so, wie das bei normalen Rollenspielen ist, sondern du hast so einen Jenga-Turm. Kennst du diese Holzklötzchen, die gestapelt werden, du musst immer rausziehen? Kennst du?
Ja, okay. Okay.
Und immer wenn du eine Probe machst, musst du, je nachdem wer du bist und was du kannst, musst du so mal eine, mal zwei Klötzchen rausziehen. Und wenn der Turm umfällt, bist du tot oder bist verrückt geworden, also dein Charakter zumindest.
Diese Idee, funktioniert die gut?
Die funktioniert hervorragend.
Okay, und das ist auch nicht, wirkt nicht komisch?
Nein, das ist, also ich habe auch bevor, das ist so, was man selber ausprobieren muss. Wenn du das nur hörst, denkst du dir so, ich muss irgendein blödes Klötzchen ziehen, das ist doch gar nicht spannend.
Ich hätte jetzt im Horrorgenre eher erwartet, man holt die Laubsäge raus oder so.
Aber wenn du dann mitten im Spiel bist und der Turm fängt ja langsam an zu wackeln, die Abenteuer sind normalerweise auch so aufgebaut, dass die schon wissen, wann es ungefähr auch vom Turmbau her kritisch wird. Und dann hast du eine kritische Szene, keine Ahnung, dich verfolgt gerade der Maskenmann oder so. Und du musst unbedingt diesen einen Holzklotz da rauskriegen und das Ding wackelt aber schon, weil du schon 30 Klötzchen rausgehauen hast. Das ist spannend.
Das heißt, wenn du eine Adrenalin-geschwängerte Kampagne spielst und dein Finger zittert, aufgrund dieser, weil dein Game Master dich dermaßen fertig gemacht hat, dann steigen nicht gerade die Chancen, dass die Probe gelingt.
So in der Richtung. Es ist faszinierend. Obwohl, du kannst die Proben auch sagen, du willst keine Probe machen, dann passiert dir halt das Schlechte.
Okay.
Es ist.
Aber das will man dann auch im Horrorgenre. Man will ja, dass das Schlimme passiert. Man hat die ganze Zeit Angst davor, dass es passiert, aber es soll ja passieren.
Also die Mechanik ist wirklich gut. Auch die Charaktererschaffung ist sehr interessant. Normalerweise tust du ja irgendwie bei anderen Rollenspielen irgendwie ausklamüsern, keine Ahnung, 3 Punkte auf Stärke und 2 Punkte auf Geschicklichkeit oder so. Das gibt's da gar nicht. Sondern du hast einen vorgefertigten, also so ein bisschen eingeplanten Charakter, zum Beispiel du bist die Sportskanone oder du bist die Cheerleaderin oder so, diese typischen Klischeefiguren. Und musst ungefähr zu jeder Figur so ungefähr 1 Dutzend Fragen beantworten. Was die Figur ausmacht, was sie kann, was für die besonders ist, auch mal irgendwas brechen ist, keine Ahnung, was hast du für ein Geheimnis oder sowas, oder wie ist deine Verbindung zu einer anderen Figur und so. Und daraus entsteht eine gewisse Gruppendynamik, weil du schon weil du die Vorgeschichte geregelt hast zu den anderen Figuren.
Ja.
Und zum Beispiel auch leitest du daraus zum Beispiel ab die Probe von die Schwierigkeit von Proben. Also zum Beispiel, wenn du ein kleiner dicker Nerd bist, Und musst auf einen Baum hochklettern, dann brauchst du vielleicht zwei Klötze, die du rausziehen musst. Und wenn du eine Sportskanone bist, die nichts anderes macht, musst du vielleicht für die Probe überhaupt nichts machen.
Okay, das heißt, du bist eigentlich schon durch die Charaktererstellung in Character dann.
Ganz genau. Das ist sehr ungewöhnlich. Ich fand auch, ich habe es noch nicht probiert, aber ich kann mir das sehr vorstellen, dass es ziemlich schwierig ist, auch ein passendes Abenteuer dafür zu schreiben, weil du halt auch genauso schon das beim Timing machen musst mit den Türmen, dass der nicht irgendwie 3-mal umfällt zwischendurch und alle tot sind. Dass es halt also vom Geschichtsflow gut funktioniert und dass die Charaktere mit ihren Fragen gut aufeinander abgestimmt sind. Aber zum Glück sind in diesem Buch, was übrigens erstaunlich dick ist, weil die Regelseiten sind, weiß ich nicht, vielleicht 10 Seiten dick oder so, da sind ja kaum Regeln drin. Der Rest besteht einmal aus Beispielabenteuern, 4 Stück, die sehr abwechslungsreich sind. Das sind natürlich Horrorgeschichten, das heißt, die Gefahr des Todes ist immer da, aber zum Beispiel das eine ist halt irgendwie, du bist in einem so eine Rafting-Tour im Grand Canyon und der Werwolf greift an oder du bist auf einer Raumstation und irgendwas Fieses ist da, was dir auflauert. Sowas in der Richtung, das sind 4 Abenteuer und der Rest ist Tipps und Tricks generell, wie du Horrorspiel beim Rollenspiel darstellen kannst. auch für die verschiedenen, also willst du mehr so Splatter machen oder willst du mehr so einen detektivischen Horror machen oder so ein bisschen Grusel und so.
Suspense.
Ja, Suspense. Und gerade so wie ich, der jetzt nicht so viel Ahnung von Horror hat, weil es auch nicht mein Genre normalerweise ist, du ziehst da richtig viel an Wissen raus. Und es ist ein wirklich, wirklich gutes Buch. Es ist sehr gut übersetzt worden. Die Druckqualität ist wie immer gut. Es ist vom System Matters Verlag. Kostet 29,95. Hat, Moment, mal gucken, wie viele Seiten. 240 Seiten. Und ist auch vor allem vom Design. Es ist eigentlich ein ganz simples Design. Es ist viel schwarz, viel weiß, ein bisschen rot, ein bisschen gelb. Aber es ist unfassbar stylisch gemacht mit schönen Zeichnungen. Ich bin voll des Lobes, obwohl das überhaupt nichts für mich ist.
Ja. Und jetzt allgemein nochmal, lehnst du Horror ab, weil das jetzt einfach, weil du das jetzt körperlich nicht gut erträgst, oder ist das für dich eine Überzeugungsgeschichte oder irgendwie so?
Ich mag es einfach nicht. Genauso wie ich keine Liebesromane mag. Das ist jetzt nichts, was mich generell so anspricht.
Also man sagt ja immer so, psychologisch sind die Leute auf der Suche nach intensiven Gefühlen, die sie sonst nirgendwo mehr erleben können, außer im Horror, beim Anschauen von Horrorfilmen, in einer passiven Konsumhaltung. Weil das Leben so wenig Abwechslung bietet, setzt man sich dann vor den Fernseher, lädt sich mit Adrenalin voll. Und dann, was macht man dann damit? Bist du mehr ein Typ, der sagt, ist Abstumpfung oder ist es einfach nur basale Stimulation und ganz legitimes sich durchrütteln lassen, wie das heute im Kino auch üblich ist?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe ein paar Freunde, die sehr gerne Horrorfilme gucken und so ein Kram. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen abgestumpft, was das angeht.
Ja, ich stelle mir dann auch vor, du lernst ja auch so Bewegungsmuster, Reaktionsmuster und so. Ich merke das ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel so Agatha Christie Filme gucke, dann gucke ich mir auch eine Menge ab, wie Etikette oder so kniggemäßig kann ich mir, ne, vielleicht rede ich mit meiner Frau dann wieder anders. Wenn ich jetzt ständig Horrorfilme gucke, dann lerne ich ja auch Verhaltensmuster, sage ich mal. Ich kenne das noch von Counter-Strike, dass ich einfach dann nachts, wenn ich auf einmal jemanden auf dem Balkon gesehen habe, dass ich mich ruckartig rumgedreht habe und die Flinte hochgerissen habe. Weißt du, kennst du das, wenn du so intensiv Shooter spielst?
Ich war ein richtig hartes CS-Kiddy und habe ganz viel Counter gespielt. Mir ist es nie passiert,
ja, das heißt,
dass ich mit imaginären Waffen auf Leute gezielt habe.
Das heißt, du hast keine Disposition zum Attentäter oder zum Amokläufer.
Ich hoffe doch nicht.
Das ist beruhigend. Das ist nur die Hälfte von den Rezipienten, die potenziell als Schläfer vorm Mikrofon sitzen. Ja.
Gut, wollen wir zum eigentlichen Thema?
Von mir aus.
Wir haben ja heute die verflixte 7. Folge und dazu noch das Glück, dass wir Urlaub hatten, deswegen uns nicht so viel mit Recherchen vorbereiten konnten, wie wir das sonst machen. Als ob wir uns sonst vorbereiten würden. Und deswegen haben wir gedacht, wir sprechen einfach nochmal ein paar Themen durch der letzten Folgen, die sich zum Beispiel aktualisiert haben, wo wir neue Erkenntnisse gewonnen haben, wo sich was verändert hat.
Wo willst du denn anfangen?
Wir fangen bei Folge 1 an.
Es gab ja auch, für Spezialisten gab es ja auch eine Folge 0. Die hat es auch gegeben. Die haben wir aber ganz schnell wieder vom Äther.
Ja, die war nicht gut. Doch,
die war genauso gut wie alles andere. Also. Oder nicht?
Nein, die war nicht gut.
Warum war die nicht gut?
Weil die nicht gut war.
Man muss sich erstmal finden. Also, ich muss ehrlich sagen, ich kann mich. Die erste Folge ist eigentlich die schönste, weil man hat eine Menge Spaß. Also, ich kann mich daran erinnern, wir hatten Spaß. Und man hat keine Erwartungen an das, was kommen soll. Für mich war wirklich die Aufnahme der zweiten Folge, also die du jetzt Folge 1 nennst, das ist viel schwieriger. Das ist wie, du hast eine goldene Schallplatte rausgebracht, weil die haben ja 30 Leute gehört. Ne? Und vielleicht auch nur der ein und derselbe 30 Mal abgespielt, ich zum Beispiel. Und dann musst du das wieder machen und auf einmal, ja, aber wir haben es ja überstanden. Es war ein ganz schön Krampf.
Genau. Die erste richtige Folge ging ja zum Thema Cosims. Erinnerst du dich noch?
Für mich war das die 3-Stunden-Folge, aber du sagst mir immer, die hat nur eine Stunde gedauert.
Ja, die hat nur eine Stunde. Das war die kürzeste Folge.
Und ich hatte das Gefühl, wir haben aber das meiste Zeug da reingepackt. Und lauter so, ich kann mich erinnern, lauter Kriegsspiele waren das. Auf Pappe.
Ganz genau. Kriegsspiele auf Pappe.
Mehr weiß ich nicht mehr.
Wir hatten aber einen genauso langen Pod wie den Kriegsspiel-Pod zu Blocktouren. Da habe ich ja jetzt von meinen Erlebnissen auf der Leipziger Buchmesse erzählt.
Ach ja, das war nett.
Und man könnte ja nun denken, nachdem so viel zu Blocktouren schon gesagt wurde, jetzt unabhängig von mir und meinem Leipziger Buchmesse-Vortrag, aber das Internet ist ja voll mit Blocktouren, das Internet ist aber auch voll mit Berichten dazu und Tipps und Tricks. Es gibt ja viele Autorenseiten, die dir halt als junge Autoren Hinweise geben und so. Ich war bei einer Blocktour wieder dabei. Ich habe mich breitschlagen lassen. Weil das Thema war, es ging um Mobbing so als Oberthema und ich dachte, ein bisschen was für eine bessere Welt tun, da kannst du auch mal an der Blocktour dran teilnehmen.
So ein kontroverses Thema dann auch noch, meine Herren.
Ich habe gelernt, wie man eine Blocktour nicht machen sollte. Es war so schlimm.
Das lag an dir?
Nein, um Gottes Willen, an mir lag es nicht. Es lag an der Autorin. Also, es ging um ein Kinderbuch, was Mobbing als Oberthema hatte, was gar nicht mal jetzt so schlimm gewesen war. Das hieß Bublitz. Ging um Thor und um so einen kleinen Hilfen von Thor, der irgendwie mobbendes Kind rettet, ein gemobbt werdendes Kind rettet. Ist jetzt egal, nur nicht drüber reden.
Ja, okay, Geschichte.
Organisatorisch. Die gute Frau hat 4 Tage vorher angefangen, die Blogtour zu bearbeiten, hat 4 Tage vorher random irgendwelche Blogger eingeladen.
Ist das unangemessen, das so zu tun?
Also, wenn du ein richtiger Autor bist, der Ahnung hat von dem, was er tut, fängst du mindestens 2 Monate vorher an, so eine Blogtour
zu planen. Das heißt, sie hat die ganze Geschichte unterschätzt.
Genau, sie hat, sie hat 4 Tage vorher angefangen, die Leute einzuladen, hat dann den Termin gesagt, ich glaube, es war 2. oder 3. September jetzt, irgendwie 2 Wochen lang Blocktour, was viel zu lang für eine Blocktour ist. Macht mal, ich halte mich komplett raus, macht das mal alles unter euch aus. Dann kannst du dir jetzt natürlich vorstellen, wie diese Blocktour gelaufen ist, wenn es alle unter sich selber ausgemacht haben, ist nämlich nichts gelaufen.
So wie die Fußball-Weltmeisterschaft für die Deutsche.
Ja, genau, das ist ein schöner Vergleich. Also, weißt du, irgendwann habe ich mir ein Herz gefasst, irgendwie, nachdem ich mir dieses Drama angeguckt habe und habe irgendwie einen Tag vorher gesagt, komm, lass uns das mal so und so machen. Ich gebe dir mal 3, 4, 5 Tipps, wie du es machen sollst. Aber rausgekommen ist irgendwie, am Anfang gab es irgendwie 3 Beiträge und dann nochmal 1 oder 2 vereinzelte mittendrin irgendwie. Es war keine richtige Blocktour. Es gab überhaupt keine Crossover-Effekte oder sonst was. Und das war eine unfassbar traurige Veranstaltung, was eigentlich dem Buch auch nicht gerecht wird. Und
das heißt, das ist ja ein Standard geworden, diese Blocktouren, ne? Mhm. Und wenn man sowas auch nur andenkt, da sowas zu machen, wenn man das Erfolg, haben wir ja drüber gesprochen.
Sollte man sich unbedingt vorbereiten, genau.
Ja, wenn man den überhaupt sieht in so einer Blocktour. Also das heißt, die schlampig vorbereitete Blocktour ist nicht so gut wie eine gut vorbereitete Blocktour.
Das ist logisch.
Weiß ich nicht. Kann ja auch Zufallseffekte geben.
Da gab es auch keine Zufallseffekte.
Ist ja nicht untersucht. Die Effektivität von Blocktouren, oder? Doch, du hast das ja so in Umfragen mal evaluiert, so ein bisschen.
Ja, genau.
Ja, also ist das der erste Beitrag zur Blocktour? Nein. Das kann doch nicht sein, dass eine ganze Industrie sich von davon abhängig macht, von so einzelnen subjektiven Einsprengseln, oder? So, ja, es ist bestimmt funktioniert das.
Es wird halt gemacht, weil es gemacht werden, weil man glaubt, man muss es machen.
Das heißt Religion.
Nicht Religion, aber es ist so Gewohnheit. Wie gesagt, wie wir es ja hatten damals in der ersten Folge.
Ach so, ähnlich dass, wie dass, das jetzt dass, so YouTuber Geld kriegen.
Dass die Autoren im Prinzip, das kam ja bei der Umfrage damals raus, dass die Autoren im Prinzip wissen, dass es gar nicht so viel bringt, aber sie glauben, sie müssen es machen.
Dann, wenn wir auch glauben würden, wir müssten alles so machen, dann müssten wir ja auch Influencer.
Lass uns ein Influencer sein.
Ja. Ich bin immer noch dafür. Zumindest die Darmtätigkeit sollte man irgendwie anregen, oder? So.
Du schaffst es jedes Mal, auf deinen Darm anzuspielen.
Natürlich. Diese Kakophonie. So, weiter.
Du bist doch voll an allen Phase gefangen.
Wie das. In Deutschland ist das nun mal so üblich.
Okay,
wir sind nicht so genital, sondern mehr anal.
Kommen wir mal zur zweiten.
Jetzt habe ich schon wieder dir die Brücke gebaut.
Dann die zweite Folge ging ja um Achtung Sulu. Und da hattest du in der Medienschau ja Bill und Ted, wenn du dich erinnern kannst, vorgestellt.
Ja.
Hast du gewusst, ein neuer Film ist angekündigt mit Bill und Ted, mit den Originalschauspielern?
Haben wir doch erwähnt.
Haben wir das schon erwähnt?
Ja, das war ja das Witzige. Ich hatte das, ich hatte den Film mir schon rausgesucht. Und das waren wieder mal meine medialen Fähigkeiten. Also das kannst du jetzt sehen, wie du willst. Ich habe dann zufällig aber auch auf einer amerikanischen Seite gesehen, dass das angekündigt war. Und dann haben wir den Podcast aufgenommen und ein paar Tage später kam dann in den deutschen News auch.
Dann. Ach so, okay, dann wusstest du es schon.
Wir waren wieder schneller als alle anderen, nur unsere Veröffentlichungspolitik, die hinkt halt dann immer 3-4 Tage hinterher.
Noch. Okay, dann haben wir Liga der deutschen Helden besprochen gehabt, diese Comicreihe. Da ist danach, nachdem wir es aufgenommen haben, der dritte Band erschienen, der Abschlussband der ersten Reihe. Der Comics.
Haben wir auch schon drüber gesprochen.
Aber nicht über den letzten Band, weil der kam ja hinterher erst.
Ja, und da ist das so wie immer, es kommt dann so langsam in eine Pötte und ist dann damit auch zu Ende. Haben wir besprochen.
Aber nicht den dritten Band.
Ne?
Nein, den dritten Band haben wir nämlich erst gekauft im Comic-Salon Erlangen.
Aber du hast mir erzählt.
Ich hab's dir erzählt. Jetzt erzähle ich es noch für den Rest der Welt. Mit dem dritten Band wird es besser, aber es rettet die Reihe einfach nicht, weil die ersten beiden Bände einfach nicht gut sind.
Also, lest lieber eine alte Mickey Maus.
Lest dir mal das Original Austrian Super Heroes, weil das ist großartig.
Ja, die Autoren haben es ja, ja, ich glaube, die haben ja selber ein Einsehen gehabt.
Das war, ja, das war, die haben gemerkt.
Also, das ist so, als wolltest du aus dem Stegreif einen Podcast aufnehmen. Ne?
Das war uns jetzt nicht so viele Existenzen
dran. Es kann einfach nicht. Ne? Wer hört sich das an?
Und zuletzt, wir hatten in der Folge auch Black Hammer besprochen. Diese großartige Reihe.
Der zweite Teil ist in Deutsch, ne?
Der zweite Teil ist jetzt rausgekommen.
Ja.
Du hast ihn auch schon gelesen?
Nee, doch.
Doch?
Ja, haben wir schon
gelesen. Soll ich kurz erzählen, worum es geht? Und dann sagst du, wie du ihn fandest.
Das ist ja fast wie eine richtige Folge.
Aber nur ein bisschen.
Ja.
Der heißt Das Ereignis und geht darum, im ersten Teil erscheint ja am Ende Black Hammers Tochter Lucy in dieser Paralleldimension, wo diese ganzen Anti-Superhelden gefangen sind. Und die merkt halt schnell, dass in dieser Paralleldimension irgendwas nicht mit rechten Ding zugeht. Und dann gibt es auch noch ein paar Morde und versuchten Selbstmord unter diesen Superhelden. Und das eskaliert alles langsam. Und während die Lucy ermittelt oder versucht rauszufinden, was mit ihrem Papa passiert ist, sind die Helden, die schon seit 10 Jahren da sind, immer noch damit beschäftigt, irgendwie mit ihren eigenen Problemen klarzukommen. Und die schaffen es immer weniger, mit ihren Problemen klarzukommen. Mhm. Also es ist ein richtig düster, deprimierender Stimmung, die so richtig abfällt.
Fand ich nicht. Also ich finde, die Geschichte entwickelt sich gut, ist gut erzählt, die Zeichnungen sind auch sehr gut. Was mir nicht gefallen hat, ist halt, was du gut fandst, dieser stilistische Wechsel mit dieser Paralleldimension. Da wird ja quasi ein Comic im Comic vorgeführt. Bin ich kein Freund von. Ich bin ja auch kein Crossover-Typ hier, Batman, Alien oder sowas. Das macht bei mir nur Gerumpel.
Okay. Und also ich fand, er ist mindestens auf demselben Niveau wie der erste Band.
Ja, auf jeden Fall.
Und ist, ich muss sagen, Black Hammer ist eine der besten Reihen, die ich in den letzten 10 Jahren gelesen habe. Ja. Kann man so sagen?
Ist ein gutes Comic. Ich kenne mich nicht so gut aus. Zeitgenössisches Comic bin ich nicht so bewandert.
Okay. Und was ich jetzt gelesen habe, du hast es noch nicht bekommen, ich gebe es dir mal. Morgen bringe ich es dir mit. Frankenstein und die Legion des Teufels ist der erste Spin-off von Black Hammer.
Aha.
Und handelt von der Vorgeschichte von Lucy. Also bevor sie in diese andere Dimension kommt, ist sie auch auf der Erde und versucht zu ermitteln, was mit ihrem Papa passiert ist.
Mhm.
Und da geht es auf die Kindheit ein, weil ich meine, wenn du bist das Kind von einem Superhelden und darfst es aber niemandem erzählen, es ist schon schwierig.
Band 3 ist ja schon erschienen, ne? Ist wahrscheinlich jetzt in Übersetzung.
Ja, genau.
Ne?
Kommt bald.
Genau.
Ich glaube, Anfang nächsten Jahres.
Gibt es da noch mehr? Gibt es schon einen vierten?
Also ich weiß, dass es noch ein Spin-off gibt.
Okay. Der ja, das ist da habe ich immer so ein Problem mit, weil ich dann Angst bekomme, die Hauptserie geht nicht weiter. Das ist ja so ein bisschen manchmal, wenn die Writers Guild dann anfängt, eine Verstopfung zu kriegen, dann macht man schnell mal ein Spin-off, ne?
Ja.
Und dann kann es manchmal Jahre dauern, bis es weitergeht.
Aber ich glaube, noch läuft es gut vorwärts.
Ich weiß nicht, Walter Mörs, ich glaube, der hat seit 5 oder 6 oder 7 Jahren, glaube ich, ein neues Buch angekündigt. Aus dieser Reihe Die Stadt der träumenden Bücher, Das Labyrinth der träumenden Bücher. Das erste Buch aus dieser Reihe fand ich sehr gut. Ne? Das zweite, da merkt man, er will die Deckel, zwischen den Deckeln was abliefern, macht, was so üblich ist, ja immer so diese Aufzählung. Und dann endet das so, er erzählt die Hauptgeschichte quasi auf 5 Seiten weiter in dem zweiten Buch. Und dann ist das dritte bei Amazon, glaube ich, schon seit Ewigkeiten vorbestellbar angekündigt und ist auch schon wahrscheinlich 1000-fach verschenkt worden, aber das kommt nie, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das so ein Gag ist von ihm. Er hat inzwischen, glaube ich, alles mögliche andere gemacht. Es gibt auch jetzt den Comic. Mhm. Sollten wir mal besprechen.
Wenn du ihn hast?
Ich habe nur dieses Leseexemplar.
Ach so.
Das kann ich dir dann schon mal mitgeben.
Kannst du machen. Okay, das zur zweiten Folge. Mhm. Zur dritten Folge, es war ja die Contact-Folge. Contact, das taktische UFO-Rollenspiel.
Ja, habe ich schon mal gespielt.
Ja, ne, das war cool.
Ist das ist nicht, haben die das nicht jetzt abgeschlossen? Das ist abgeschlossen, ne? Das sind jetzt, das ist Retro.
Das ist sehr Retro, genau. Okay. Also es kam jetzt noch raus, so ein Softcover-Band für die Regeln. Aus rein wirtschaftlichen Erwägungen, wie man so sagt. Weil du brauchst natürlich, wenn du noch die einzelnen Abenteuer und Quellenbücher verkaufen willst, brauchst du natürlich auch irgendwie ein Regelband noch. Deswegen kannst du den jetzt, glaube ich, als Softcover kaufen. Deswegen war es auch der Grund, warum wir damals das besprochen haben.
Ja, ja.
Was aber jetzt rausgekommen ist, erst vor wenigen Tagen, tatsächlich ist der Roman, den wir auch letztes Mal schon angeteasert hatten.
Ah ja, wo wir darauf hingewiesen haben, dass der Klappentext Rechtschreibfehler hatte. Da haben wir übrigens ja nicht drauf bei Täuscherland, nicht darauf hingewiesen, dass da auch Satzfehler drin waren. Das wollten wir unserem Publisher nicht antun. Das werde ich hiermit jetzt getan haben. Nachgeholt. Dafür ist so eine Sendung noch ganz schön. Ne?
Jedenfalls, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte durch von dem Roman.
Ja.
Ist gut. Also mein erster Eindruck ist wirklich gut.
Du bist ja Fan.
Ich bin,
und jetzt jenseits von Fan.
Man muss natürlich, genau, ich bin natürlich Fan. Also man muss sagen, es ist natürlich eine recht dünne Geschichte. Es ist halt eine Action-Science-Fiction-Geschichte, die aufgeblasen ist auf 660 Seiten oder so. Aber man kommt recht flott durch mit Lesen, muss ich sagen. Es liest sich bis jetzt unterhaltsam. Also ich hatte jetzt noch keine großen Hänger drin. Was mir das Einzige, was mir bis jetzt noch überhaupt nicht gefallen hat, ist tatsächlich die Hauptfigur, der Protagonist.
Sag doch mal, was dir gut gefallen hat. Weil das andere sagst du ja immer, bin ich dann. Ah nee, doch nicht du. Ja, dann sag mal, was dir nicht gut gefallen hat.
Nicht gut gefallen hat mir die Hauptfigur. Die ist schrecklich. Das ist so ein total, also so ein Klischee auf einem Klischee auf zwei Beinen. Das ist irgendwie so ein Kampfpilot, der ist mega arrogant, der kann sich nicht beherrschen. Normalerweise, so wie der sich verhält, müsste er schon lange rausgeflogen sein aus jeder Armee der Welt.
So Triple X-mäßig.
Mit Familienproblem, aber Action-Superheld-Typ. Mit dem kann ich mich überhaupt nicht anfreunden. Der ist ein Arsch hoch 10.
Aber ist doch das Zeichen der Zeit. Anti-Helden werden gebraucht.
Ja, weißt du, es gibt so sympathische Anti-Helden und es gibt so Arschloch-Anti-Helden. Und er ist auch nicht tief genug ausgearbeitet, dass er sympathisch werden würde. Also, er ist einfach nur blöd.
Er ist auch kein negativer Stellvertreter. Also, dass er die Sachen machen darf, die du dir schon lange gewünscht hast.
Nee,
weil du so ein unterdrückter Klosterschüler bist oder irgendwie so.
Ist einfach nur so ein dämlicher Typ.
Ich mag ihn nicht. Ist das so wie so ein Cop? So ein Bad Cop-Typ?
Nicht so Bad Cop, so, aber so wie so ein Klischee-amerikanischer Pilot. Weißt du, wenn du irgendwelche Actionfilme hast.
Wie ist denn das? Nighthawk?
Sky Bastard.
Das kenne ich nicht.
Sein Rufname ist Sky Bastard.
Sky Bastard.
Ja, genau. Na, jedenfalls und.
Der Rufname. wird das nicht abgekürzt?
Keine Ahnung. Na, jedenfalls und. Macht halt die ganze Zeit nur Mist und so. Deswegen wird er auf so eine Selbstmordmission geschickt. Aufklärung von einem Gebiet, was irgendwie plötzlich abgeschnitten ist von der Welt, weil es da irgendwelche komischen Anomalien gibt.
Also Rambo.
Ja, und stürzt dann natürlich da ab in diesem Gebiet und findet dann, dass es da Aliens gibt und alles. Es gibt noch so ein paar Parallelhandlungen, die aber noch nicht so bis jetzt irgendwie groß was passiert ist. Ja, also ich muss sagen.
Und wühlt er sich dann in Dreck, damit die Alien den auf ihrem Scanner nicht sehen können?
Soweit war es noch nicht. Okay. Wir sind noch nicht bei Predator bis jetzt. Also, das klingt jetzt alles negativ. Und wenn ich jetzt nur, was bis jetzt alles passiert ist, in der Hälfte des Buches zusammenfassen würde, würde man noch denken, es wären irgendwie 3 Seiten Handlung. Aber, nein, ich
hör dich dazu. Was macht das interessant? Nein, ich frage doch nur. Vorlage. Was ist interessant daran? Was hält dich bei Stange?
Es liest sich gut. Also ich muss echt, dafür, dass es so eine simple Handlung ist, die sich bis jetzt schon mega aufgeblasen hat, liest es sich richtig gut und spannend und unterhaltsam. Es ist jetzt keine mega anspruchsvolle Literatur, aber es ist wirklich ein richtig guter Snack. Und wenn du einmal anfängst zu lesen, denkst du dir so, ich habe gerade eine Viertelstunde Pause, kann ich lesen? Zack, hast du wieder 40 Seiten, 50 Seiten weg.
Das ist auch eine Fähigkeit, die kann man entwickeln, ne? Also ich habe immer, früher brauchte ich luftdicht verschlossenen Raum zum Lesen. Jetzt geht das überall.
Hm. Und was ich dazu sagen muss, als letztes noch, der wird ja explizit nicht damit beworben, dass es ein Contact-Roman ist, weil wie gesagt, die Contact-Rollenspielreihe ist ja ziemlich klein, die kennt ja kein Mensch. Ich würde sagen, du kannst es auch sehr gut konsumieren, wenn du das Setting und das Rollenspiel-Setting überhaupt nicht kennst. Es sind viele Easter Eggs drin, die du aber im Prinzip ignorieren kannst. Also du kannst auch, wenn du überhaupt keine Ahnung von dieser Materie hast, kannst du das Buch nehmen und loslegen und hast halt einen generischen Actioner. Aber wie gesagt, bis jetzt, die erste Hälfte ist dafür, dass es nur simple Action ist, sehr unterhaltsam.
Das muss man erstmal hinkriegen. Ne? Lesbar. Lesbar, ja. Ist schon Prädikat jetzt.
Aber gut lesbar.
Das ist jetzt, soll man das einführen? Lesbar. Unser Prädikat. Lesbar. Ja, wir haben schon andere Sachen gehabt.
Stimmt, es waren schon schlechtere Bücher dabei. Und es werden auch noch viel schlechtere Bücher kommen.
Ich glaube, trotzdem wird der Autor wieder nicht dankbar sein, dass wir gesagt haben, dieses Buch ist lesbar. Vermutlich.
Contact war ja das Hauptthema dieser Folge. Wir haben aber noch ein paar andere Sachen besprochen, um nur 2 ganz kurz zu sagen. Einmal die APC, wo du leider nicht hinkonntest, weil ein Auto kaputt gegangen ist. Die gibt es bald nicht mehr. Also du hast quasi die letzte Chance verpasst, die APC zu besuchen diesen Mai.
Dann fahre ich halt nächstes Jahr hin.
Nein, das geht nicht mehr.
Dann fahre ich halt übernächstes Jahr
hin. Auch dann gibt es sie nicht mehr.
Dann fahre ich halt in 3 Jahren
hin. Und zwar ist die Szene gerade total erschüttert. Ja, erschüttert ist vielleicht das richtige Wort.
Da ist keiner gestorben, der von den Verantwortlichen.
Die RPC ist gestorben, denn sie geht jetzt auf in der Comic-Con Experience. Ja, so habe ich auch geguckt, wie du gerade guckst.
Ja, ja und? Also neuer Hersteller.
Also genau, so eine brasilianische Investorengruppe.
Ah, Investoren. Das ist doch das was wir alle haben wollen.
Veranstaltet jetzt in der Messe Köln eine Comic-Con.
Wir haben hier eine Podcast-Ruine, aus der man was machen könnte, wenn man die beiden Hauptakteure austauscht, oder zumindest einen.
Und die werden, da soll die RPC integriert werden. Soll jetzt 4 Tage gehen, läuft parallel zur Comic-Con Stuttgart, also ein knallharter Verdrängungswettbewerb.
Und Stuttgart ist so gut.
Ja, ne? Da ist natürlich die Gefahr, auch gerade wenn schon Rollenspielen so komplett raus aus dem Namen ist, dass halt das voll in die Ecke gedrängt wird. Weil, sind wir mal ehrlich, gerade Comic-Cons und der ganze Manga und Cosplay-Bereich und so, die bringen halt das Geld und darauf wird sich fokussiert.
Die werden wahrscheinlich so wie jetzt in den Wahlkampagnen auf populistisch gehen. Also weibliches Schlammcatchen, weibliche Bodybuilder, weibliche Pole-Dancer, weibliche... Und dann sagen, das ist Rollenspiel. Und dann...
Waren wir schon mal auf derselben Comic-Con?
Ich denke bei der neuen.
Ich glaube nicht, dass es.
Bist das du schon beim neuen Thema oder so?
Nein, 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 aber ich war gerade so fasziniert, was du für Assoziationen mit Comic-Cons hast.
Ja, wieso? Wenn die dann Kostüme tragen, vorher noch? Bevor sie in dem Schlammbassin untergehen? Ich dachte nur, ist vielleicht attraktiv. Ich weiß nicht, was du attraktiv findest. Ich fände das ausgesprochen, beende doch mal deinen Vortrag da.
Hoffentlich hört deine Frau mit, dass du so attraktiv findest.
Also, mein Satz war eine Ellipse, ist nicht zu Ende gebracht.
ist natürlich schwierig, wenn sich eine etablierte Veranstaltung unterordnen muss einer neuen Veranstaltung, die halt wesentlich mehr Publikum zieht. Wobei ja die RPC jetzt nie so der Mega-Publikumserfolg war. Wenn du dir mal anguckst, die Aussteller und die Besucherzahlen, da ist einfach nicht so viel Wachstum wie bei Comic-Cons. Wobei selbst...
Wieder Wachstum.
Wobei...
Also dazu nochmal, Philipp und ich sind Menschenmaterial ohne Rendite.
Wobei selbst bei den Comic-Cons das Wachstum eigentlich schon lange fertig ist. Wenn du dir mal anguckst von diesen ganzen Comic-Cons, die Besucherzahlen, sagen wir mal vor 3 Jahren, wo das noch neu war und eine heiße Scheiße war, und jetzt war, weil wo jede Stadt ihre eigene kleine Comic-Con hat oder eine große Comic-Con hat, die Besucherzahlen stagnieren oder sind rückläufig. Selbst zum Beispiel Stuttgart ist ja die geilste Populär-Comic-Con. Selbst die haben ja 20% Verlust in 3 Jahren, glaube ich, an Besuchern.
Woran liegt das da? Weil das jetzt langsam omnipräsent wird, ist, dass sich das besser verteilt, oder wandern die Leute woanders hin?
Es gibt zu viel. Es gibt einfach viel zu viel. Guck mal, jetzt hat jede Stadt irgendwie, jede größere Metropole hat ihre Riesen-Comic-Con. Dann gibt es noch, jedes kleine Dorf macht quasi seine eigene Mini-Comic-Con.
Ja, aber das ist ja das Schöne, wenn wir, wenn du wie wir in einem Dorf wohnst, da brauchst du keinen Kulturkalender. Sondern gibt es dann 1, 2, 3 Veranstaltungen im Jahr und da gehst du hin, weil das alternativlos ist. Ne? Das ist ja das, was du beschreibst. Wenn ich jetzt aber, diese Stadt hat auf einmal Vorstadt und alles mögliche, es wird immer größer, alle ziehen in die Stadt, weil sie absoluter Magnet ist und auch der Smog zieht in die Stadt und alles, und dann machst du überall Rollenspiel, Dingsbums, ja, dann geht ja auch keiner mehr hin, weil du verlierst ja den Überblick. Ich kann ja auch nicht so wie du jedes Wochenende auf eine dieser Veranstaltungen, das schaffst du auch nicht mehr.
Nee, ich bin viel zu alt für sowas. Und vor allem, die ähneln sich halt alle. Im Prinzip, guck mal, auf jeder Comic-Con siehst du dieselben 3 Gesichter, die Autogramme geben, wo du für ein Autogramm irgendwie nochmal 50 Euro extra bezahlen musst und für ein Foto nochmal 50 Euro extra, wo du zu deinen 30 Euro Eintritt, die du eh schon bezahlt hast, für einen Tag.
Aber es lohnt sich doch dann wirklich für die Schauspieler oder was auch immer, Komparsen oder ne, irgendwie Schilderhalter oder wer auch immer da sein Autogramm hergibt für Geld. Für die lohnt sich das, die können eine richtig schöne Tour planen. Also für die ist das eigentlich ein
Gewinn. Ja, aber für dich als Besucher geht halt die Attraktivität runter.
Ja, man muss aber auch mal die andere Seite sehen von dem, ja, von den Schaustellern.
Alle wollen Geld verdienen, das ist logisch, aber...
Und,
Es ist halt schade. Also, wahrscheinlich, es ist auch gerade jetzt, dadurch, dass diese Comic-Con-Experience jetzt über 4 Tage gehen soll und nicht mehr nur über ein Wochenende, ist es zum Beispiel auch für die kleinen Händler schwieriger geworden. Wenn wir jetzt gerade im Rollenspielbereich, sind wir doch ehrlich, sind das doch alles kleine Butzen mit 1, 2 Leuten. Mal Elysis vielleicht ausgesehen und Urweg mal abgesehen. Hm. Aber ansonsten sind es auch alles so ein, zwei Mann-Betriebe aus Leidenschaft. Es ist was anderes, mal über ein Wochenende dir frei zu nehmen, vielleicht noch Freitag zum Aufbauen zu haben, als dass du jetzt 4 Tage plus einen Tag für einen Aufbau komplett vor Ort sein musst am Stand. Das hast du schon auf der Spielmesse in Essen. Das kannst du einmal im Jahr vielleicht machen, wenn du jetzt einen normalen Beruf noch nebenbei hast, wie die meisten. Aber jetzt 2-mal zu machen, dann hast du auch noch ein Publikum, was nicht unbedingt zum großen Teil, wenn jetzt die ganzen Cosplay-Leute kommen, irgendwie sich für irgendwelchen Nerd-Kram interessieren, also solchen Offline-Nerd-Kram interessieren. Schwierig.
Ist das nicht einfach dann ein Nebeneffekt davon, dass das jetzt so mittig geworden ist? Ich meine, die Spielkultur verändert sich, auch hartgesottene AD&D-Spieler probieren auch mal Fate aus oder weißt du, was ich meine? Regelvereinfachung und sowas, die kann man ja auch begrüßen. Das macht ja auch, sag ich mal, außer so Hardcore-Leuten gibt es dann halt auch Gelegenheitsspieler, die dann auch Spaß haben können. Ne? Das ist ja dann nur zu Ende gedacht. Das ist doch nur so ein, meiner Meinung nach, dann auch nur so ein ganz logischer Seiteneffekt, dass dann natürlich auch mehr Crap auftaucht. Also,
ja, aber glaubst du, dass die viel mehr Besucher, die nichts mit Rollenspiel zu tun haben, das wieder auffangen, dass du als Verlag, der dann seinen Stand hast, mehr verkaufst, dass es sich lohnt, dass du da 4, 5 Tage dich hinstellst?
Das ist halt genau das Ding. Ich glaube, dass alle Bewegungen, wie auch immer, du kannst ja auch Rollenspielen, diese Nerd-Szene als so eine Art Massenbewegung in Anführungsstrichen bezeichnen, so wie beim Bioläden. Wenn das größer wird, dann verschwinden die kleinen Bioläden und die großen verkaufen dann ihre Designer-Klamotten, ne? Und die Qualität sinkt, bis es wieder eine neue Reformbewegung gibt. Also könnte man jetzt dafür plädieren, macht doch eure kleine Messe, die nennt ihr dann Pro.
Ich meine,
das verstehst du, was ich meine?
Ja, ich
warum nicht? Du kannst doch sagen, es hat dann durchaus eine Berechtigung zu sagen, ich will Spider-Man sehen, ne, gehst mit deinen Kindern dahin und dann gehst du zu einer der philosophische Diskurs im Fantasy-Rollenspiel, ja, oder weiß nicht, ne? Eine Vortragsreihe besuchst du dann. Klar zieht das ein anderes Publikum, aber die sind ja auch nicht kompatibel. So richtig.
Ja. Ich glaube, es wird wieder so sein, dass sich die Rollenspielverlage und alles wieder mehr auf ihre eigenen Veranstaltungen konzentrieren werden. Wie zum Beispiel, wir hatten Ulysses Redcon letztes Mal, die Manticon. Uwerk machte jetzt auch im Rheingebiet da oben, Wesel, glaube ich, oder so, machen die nächstes Jahr ihre eigene Con, die Eulencon. Und die haben ja sowieso auch ihre Heinzcon. Also ich glaube, die werden sich jetzt mehr auf zwar große Szeneveranstaltungen konzentrieren, aber diese großen Szeneveranstaltungen sind halt trotzdem viel, 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 viel kleiner und viel, viel szenezentrierter, als es auch die RPC gewesen wäre. Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen.
Ja gut, aber letztlich ist das ein normaler Prozess, so wie in der Berliner Partyszene. Da ist der Club in für 3 Monate, dann wandern die Leute wieder ab. Woanders hin. Also es wird nicht lange dauern. Dann bleibt der Insider-Tipp, wächst 3-4 Jahre, dann wird es eine Massenveranstaltung und dann ist es weg. Und dann fängt irgendein anderer an mit einer angeblichen Insider-Veranstaltung. Also warum nicht jetzt damit anfangen? Klar.
Wir werden mal gucken, wie es weitergeht. Ich glaube, im November soll die offizielle Pressekonferenz sein und danach können wir das Thema nochmal aufgreifen in einer von den kommenden Folgen.
Machst einfach Exklusivität. Limited Edition. Ne, schon, ne, ist nur für, machen sie Gesichtskontrolle, siehst du aus wie ein Nerd.
Für dich noch jetzt ein ganz spezielles Thema. Und zwar haben wir auch besprochen in der 3. Folge Supergirl.
Ja.
Was du ja so magst. Und ich mag's auch.
Ich hab ja nach der 2. nicht weitergeguckt.
Genau, ich habe aber weitergeguckt, denn die 3. Staffel kam jetzt im Free TV. Und es ist sehr, sehr gut. Muss ich sagen. Also es geht jetzt darum, in dieser 3. Staffel, dass irgendwie vor allen Dingen alle von den Protagonisten mit ihren Familienproblemen klarkommen müssen. Irgendwie Supergirl hat sich ja getrennt und trifft dann ihre Mutter wieder. Ihre Schwester hat eine lesbische Hochzeit und eine Trennung. Und dieser DEO-Chef, der hat einen dementen Alien-Papa. Und zusätzlich zu diesem privaten Kram müssen sie sich halt mit einer Supergirl-Sekte, mit Hexen und mit Weltenkillern rumschlagen. Das klingt jetzt alles ein bisschen komisch, ich weiß.
Ja, das hört sich an wie Pack to the Rafter. Das ist eine australische Familienserie, wo die alles kriegen. Alles.
Ich fand tatsächlich, was die Serie jetzt richtig gemacht hat in der 3. Staffel war, so in der 1. Staffel musste sie sich noch finden. Die haben noch ein bisschen experimentiert, was wollen wir überhaupt sein mit dieser Serie. Und mit der 2. und gerade jetzt mit dieser 3. Staffel, wo sie jetzt sich festgelegt haben, haben sie einfach die richtige Ausrichtung gefunden. Und zwar ist jetzt Supergirl spätestens in der 3. Staffel eine feministische, actionreiche Seifenoper. Und das ist unterhaltsam. Es ist leichte Kost, aber es ist unterhaltsame Kost.
Ja, ich kann jetzt die 3. ja nicht beurteilen. Ich fand die 1. Staffel charmant. 2. fiel für mich schon ab.
Also echt?
Hat mehr Action gebracht und so. Aber das ist so...
Ich fand es besser.
Es war aber auch mehr, auch trashiger, klamaukiger. Irgendwie, das erinnerte schon fast an so alte Batman. Und die haben alle so ein bisschen, die fangen an mit Overacting, weißt du, mit selbstreferenziellen Sachen und so. Ich weiß nicht, ob die das weiter fortgeführt haben, also sich so zu zerlegen, sodass dann quasi die, was vorher interessant war, die Persönlichkeitskonstellation, dass die anfingen, das so zu persiflieren. Also das kannst du ja erst quasi eigentlich machen, wenn du schon in der Serie über dem Zenit bist. Also wie bei King of Queens, als wenn die anfangen, ihre eigenen Rollen nicht mehr ernst zu nehmen, weißt du? In den letzten Staffeln, weil du weißt, es geht jetzt eh zu Ende, die Zuschauerzahlen nehmen ab. Ich finde das ein bisschen früh. Ich weiß nicht, wie sie es jetzt in der 3. weitergemacht haben. Es hat immer wieder gute Momente, bestimmt. Kann ich mir gut vorstellen. Und du sagst ja jetzt sogar...
Ich fand gerade die erste Hälfte der 3. Staffel war wirklich großartig. Ja. Danach mit den Hexen wurde es ein bisschen abgedreht, aber... Ich fühlte mich sehr gut unterhalten. Ich glaube, ich fühlte mich von allen Staffeln am besten unterhalten.
Ja, unterhaltsam ist das auf jeden Fall. Die erste kannst du wahrscheinlich sogar noch als Familienserie in den USA, ist das eh, guckt das eh die Familie. Ich würde es jetzt mit meinem 8-Jährigen noch nicht gucken. Ne? Da ist erstmal was anderes dran. Hm. Ausschnittsweise wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ausschnittsweise.
Also die Gegner werden ja auch fieser.
Ja, das stimmt.
Ne? Also die steigern das dann immer weiter bis ins Unerträgliche wahrscheinlich, wie bei Ruffy, was Ruffy so alles erledigen muss. Und Supergirl wird gleichzeitig ja auch immer schwächer. Am Anfang hat die ja immer souverän alles umgenagelt. Ne? Ist das so?
Das ist
so
halt,
Entkräftung?
Ich glaube, es ist einfach dieses Typische, dass die für die Dramatik, dass die halt erstmal...
Ist ja billig. Billig ja. Dramaturgie, aber.
Das ist doch genauso wie ich gucke ja persönlich halt immer noch Flash lieber als Supergirl, was ja im selben Universum ist.
Ja.
Und da wird auch jedes Mal in jeder Staffel der Gegner immer mächtiger und Flash hat immer mehr Probleme, den Gegner zu besiegen. Und es wird ausgedehnt auf die ganze Staffel mit, weiß ich nicht, 23 Folgen oder so.
Auf einmal hat Flash Probleme, schnell zu sein. Ja, das ist für mich so, ich habe diese Comics gehasst, wo Superman die Kräfte nicht mehr hatte. Ich meine, warum lese ich diesen Comic? Weil er doch diese Kräfte hat.
Das ist halt diese Dramatik. Das ist so genrespezifisch. Das ist genauso genrespezifisch wie bei Horror, bei Dread irgendwann, dass irgendwie dich mal ein Maskenmörder durch den Wald jagt oder so. Ich glaube, es sind einfach diese Tropes, die sein müssen zur Unterhaltung.
Wie diese Baumwurzel, über die du dann fällst und die das Fußgelenk verknüpft.
Und die Taschenlampe, die runterfällt und kaputt ist, mitten im Dunkeln. Ganz genau. Okay, dann in Folge 4. Haben wir über Han Solo und Superhelden-Blockbuster geredet?
Ach, warte mal. Supergirl, wolltest du nicht noch wenigstens das am Rande einmal kurz angesprochen haben, Wearing the Cape?
Oder das kommt jetzt erst bei Folge 4.
Ja, ich dachte thematisch so nah dran.
Na gut, dann fangen wir. Also in Folge 4 haben wir unter anderem über Wearing the Cape geredet und du hast die ersten beiden Romane gelesen.
Bitte. Nee, zweiten habe ich noch nicht gelesen.
Noch nicht? Ich habe ihn auch mitgebracht.
Ja, aber ich kann es nicht sofort lesen.
Nicht? Das ist Urlaub.
Ja,
erzähl über den ersten Roman halt.
Wie gesagt, ich wollte nicht den nächsten Podcast vorbereiten in meinem Urlaub. Ich habe den ersten Roman gelesen und ich hatte mir sogar was dazu aufgeschrieben. Dann müssen wir es doch nochmal irgendwann, wenn wir den zweiten besprechen, dann mache ich nochmal eine ausführliche Geschichte dazu. Also es ist auf jeden Fall so, es ist halt Supergirl in einem leicht veränderten Universum auf jeden Fall, ne?
Okay.
Ja. Gut geschrieben, also kann man gut durchschlubbern.
Gut, dann das andere Thema, was mich betroffen hat oder was ich gut fand von Folge 4. Wir haben ja das IF-Magazin besprochen.
Ja.
Und das ist jetzt die 8. Ausgabe erschienen, es geht um Mutanten. Und was das Besondere daran ist, deswegen möchte ich gerne darauf hinweisen, es gibt einen Zeichenwettbewerb, den Kaiju Battle Germany. Und zwar geht es darum, es gibt so ein Diorama in diesem neuen 8. Heft und der Wettbewerb sieht aus, man soll sein eigenes Diorama gestalten, man kann es entweder vorgegebene Bilder nehmen oder man kann auch selber was malen und so, es gibt so ein paar Vorgaben, wie viele Monster drauf sollen und sowas.
Ich dachte immer, ein Diorama ist so mit Miniaturen und sowas.
Kannst du auch machen, genau, ausschneiden und dann das basteln. Und dann Foto machen, einschicken. Und als Preis gibt es dann die Originalzeichnung vom Zeichner David Stege zu gewinnen. Der Einsendeschluss ist am 30.11. und in den Shownotes packe ich den entsprechenden Link, damit ihr mitmachen könnt. Das ist eine coole Sache. Ich mache auch mit. Du auch.
Nee.
Habe ich eine bessere Chance, wenn du nicht mitmachst. Das ist gut.
Ja.
Mach bloß nicht
mit. Mit Philipp braucht man bei Preisausschreiben eh nicht kommen. Der gewinnt immer Preise. Ich habe in meinem Leben noch nie irgendwas. Außer die Sachen, die man geschenkt kriegt. Also, und Preisausschreiben kriegt man ja nichts geschenkt, sondern wird ja nur die Adresse verkauft.
Das ist ja ein Wettbewerb, das hat ja nichts mit Glück zu tun. Muss ja nur gut sein. Okay, hast du noch was sonst zu der Folge? Zur Solo-Superhelden-Folge?
Was?
Zur Solo- und Superhelden-Folge? Hast du noch irgendwelche Anmerkungen?
Was war denn Solo?
Na, Han Solo.
Echt, die Folge? Da sind wir schon.
Ja.
Wir sprechen doch da Millionen Sachen an. Immer in diesen Sachen da.
Ich weiß, aber hast du noch irgendwas Spezielles?
Also, was mir noch zurückblickend so einfällt, ich habe ja ganz viele Sachen immer weggelassen. Zum Beispiel für unsere Krimi-Folge, da habe ich damals auch Sachen, die nicht so reinpassen, wie zum Beispiel Krimi-Sachen von Walter Serner, so avantgardistische, expressionistische Krimi-Stories. Hätte vielleicht auch mal den einen oder anderen interessiert, mal sowas zu lesen. Oder auch so eine Phantomas-Groschenheft hatte ich auch in der Reserve gehabt, haben wir dann aber geschnitten, weil wir eh schon immer so lang waren. Was sagt, ach ja, Solo, ja, ich habe, du hast das ja auch noch weiter verfolgt, wie die Verkaufszahlen und so weiter sind und auch insgesamt, inzwischen wird ja so eine Meinung zementiert, Disney macht Star Wars kaputt. Aus der Erfolgsstory ist jetzt auf einmal so eine ganz andere Geschichte geworden, wie dass wir hier mit zu vielen Leuten zusammenwohnen, die nicht so, ihr wisst schon, was ich meine. Also genau, jedenfalls.
Hast du den Faden verloren?
Ja, wie hieß der nochmal? Han Solo. Ja, genau. Der Film hat das nicht gebracht, was Disney erwartet hat. Und witzigerweise ist das ja wirklich eingetreten, was wir so gesagt haben. Die Leute gucken den nicht. Also auch wenn es der beste Star Wars Film wäre, der jemals gedreht würde, die würden sie trotzdem nicht gucken, weil die Leute jetzt keinen Bock mehr haben. Also weil sich die Meinung durchgesetzt hat, Star Wars ist jetzt scheiße. Vorher, die Filme waren alle genial.
Selbst Episode 1.
Ja. Und der Film, den gucken wir jetzt erst recht nicht um, dann, das ist das, die sagt, wenn der Käufer, wenn der es nicht annimmt, das Produkt, das ist die Macht, die wir haben, ne? An der Stelle bin ich da ein bisschen traurig drum, weil ich hätte gerne noch Teil 2 und 3 geguckt von Han Solo Story. Aber wie gesagt, allgemeine Meinung ist, brauchen wir nicht. Wer will was über Han Solo wissen? Wer will was über das Star Wars-Universum, über das Erweiterte wissen? Wir wollen Laserschwertgefuchtel, weil alles andere ist kein Star Wars. Ja. Und den Abrams haben sie ja abgesäbelt. Der ist auch nicht freiwillig gegangen. Der Luke Skywalker ist
abgesäbelt. Doch, der macht doch den letzten Teil. Der Abrams.
Ja, das glaube ich noch nicht.
Doch.
Also die Disney-Chefin, die rührt da auf jeden Fall ordentlich im Pott. Die greift ja richtig auch in die Inhalte rein. Ne? Also Mark Hamill ist ja deswegen auch ganz kurz und rausgeschrieben worden, weil er sich echt beschwert hat. Ne?
Ja. Echt?
Er hat halt gesagt, das würden Jedi niemals machen, was da im Drehbuch steht. Ja, und wenn da einer irgendwie an dem Papst rummäkelt, das geht ja nicht. Ne? Das wäre jetzt ja bei Georgie nie gegeben. Hast du einer gesagt hat, jetzt hör mal zu, das gefällt mir irgendwie nicht. Dir gefällt Erwachen der Macht nicht? Das ist doch genialste Film überhaupt. Mit Wackelkamera. Ja.
Ja. Okay.
Ja.
Hast du noch was beizutragen?
Was denn?
Kann ich weitermachen?
Jetzt, du bist Solo.
Ich bin Solo? Okay, ich bin jetzt Solo. In Folge 5 hatten wir ja die Krimi-Folge. Da habe ich jetzt nichts, was man Neues erzählen müsste.
Ach, da hätte ich das jetzt sagen müssen mit den Krimis.
Ja, hast schon vorgegriffen. Aber egal. Überspringen wir Folge 5.
Immer egal.
Gut war. Jetzt noch die letzte Folge, unsere XXL-Folge. Crowdfunding im Sommerloch. Folge 6.
Ja.
Da gibt es einige Sachen zu sagen. Da gab es meiste Feedback.
Da gab es auch, warum auch nicht? Also ich meine, wie sollen wir irgendwas besser oder schlechter machen oder was euch mehr oder weniger interessiert, wenn wir es nie erfahren?
Und deswegen vielen Dank für euer Feedback. Ja, also toll. So viele Kommentare, auch so viele Privatnachrichten und so viel persönlichen Kontakt hatte ich noch nie zu einer Folge. Sehr vielen Dank.
Ja.
Und endlich hat mal jemand auch meine Stimme gelobt. Sonst ist immer alles voll mit, ich liebe Herberts Stimme ist super. Endlich mal hat jemand gesagt, Philipp macht das toll.
Nein, das ist deine selektive Wahrnehmung. Dass wenn zwei Leute schreiben, dass sie aus irgendwelchen Gründen meine Stimme komisch finden, dann drehst du gleich ab. Dabei sind es wahrscheinlich
so eifersüchtig.
Von den 100 Leuten, die jetzt jemals einen von unserem Podcast gehört haben.
Das sind etwas mehr als 100.
Irgendeinen von unserem Podcast für 3 Minuten ertragen haben, da sind wahrscheinlich ganz viele, die sind zu schüchtern zu sagen, dass sie in dich heimlich verliebt sind. Ich weiß nicht, was dir das bringt.
Stimmt. Es war ja so, du kriegst die ganzen Lob für deine Stimme, aber ich habe das Podcast-Groupie wie abgegriffen.
Wie gesagt, wenn zwei Leute mal geschrieben haben, ich glaube, war
auch High five.
Jemals jedes Mal die Melanie, glaube ich, die gesagt hat, finde ich gut. Ja, ich meine Gott, es ist nicht zu ändern. Meine Stimme ist halt ein bisschen asthmatisch und schwach auf der Brust. Bin halt Leptosom.
Kommen wir mal zu den Themen, die da angesprochen wurden. Einmal den Heroes vs. Warlords Kickstarter.
Ach ja.
Der wurde leider schon wieder abgebrochen, was mich ein bisschen genervt hat, muss
ich
sagen.
Was heißt abgebrochen? Vom
Ersteller. Nach 10 Tagen und 46% Crowdfunding-Ergebnis wurde abgebrochen. Die Kampagne ist aber überhaupt nicht gut gelaufen.
Wie läuft das dann? Die zahlen das dann an die Leute zurück?
Nee, es wird erst abgebucht, wenn die erfolgreich finanziert wurde.
Ah, verstehe.
Also erst am Ende von diesen 30 Tagen. Und es sah echt gut aus. Weißt, am ersten Tag waren schon ein Viertel voll, am zweiten Tag war die Hälfte voll. Und dann ist es erst stagniert und dann ist es zurückgegangen. Dann haben die Leute ihr Geld zurückgeholt.
Ja, war ja vielleicht gerade, waren sie alle im Urlaub.
Nee, das Problem war tatsächlich, einmal fand ich die Kampagne nicht optimal vorbereitet. Also so Sachen wie, wenn wir Stretch Goal XY erreichen, gibt es bessere Regeln. Ja, hey, das ist nicht so geil.
Wir machen das Spiel für die Zweitklassengesellschaft. Wir haben einmal für die Reichen haben wir die guten Regeln und für die, die kein Geld haben, die sollen sich... Oh mein Gott.
Das war schon nicht gut. Und das Problem war ganz viel, dann haben plötzlich die Leute angefangen, über das ganze Design zu meckern, das Artwork zu meckern von diesem Spiel, weil ich glaube, eine falsche Zielgruppe angesprochen worden ist.
Das war ein Mitarbeiter. Das war ein schlecht bezahlter Mitarbeiter, der hat da was lanciert.
Denn ich meine, Heroes vs. Warlords kommt ja im Udo Grebe Game Design Verlag. Das ist ein Wargame Verlag. Das ist ein Verlag für Spiele mit kleinen Pappplättchen, wo irgendwelche abstrakten Zeichen und Nummern drauf sind. Wie wir es schon mal in der Kosim-Folge besprochen hatten.
Für welches Spiel ist denn der Verlag bekannt? Welches war denn das nochmal?
Fortress Sevastopol.
Ach ja, genau. Ja.
Und dann wurde dieses Spiel aber fett für den Kickstarter promoted in Richtung von normalen Brettspielern. So wie man so schön sagt, Ami-Trash-Brettspielern oder Euro-Board-Game-Brettspielern.
So Axis and Allies vor 40 Jahren.
So. Nee, eben nicht in diese Richtung, sondern ich glaube mehr so Richtung von normalen Spielern, die keine Ahnung, Siedler von Catan spielen oder sowas. Und die haben dann alle, weißt du, die sind dann so solche Hochglanz-Verlagsprodukte irgendwie gewohnt, wie halt Siedler von Catan oder so. Oder was halt so diese Firmen alles rausbringen oder was Kosmos rausbringt oder so. Mhm. Oder meinetwegen Pegasus und so.
Also das heißt dann, zumindest mal eine Mini.
Ne? Und dann kommt so ein kleines Projekt mit diesem paar Plättchen, was in der normalen Zielgruppe, in der Wargamer-Zielgruppe total normal und etabliert ist. Mhm. Und für eine normale Wargaming-Zielgruppe sähe das nämlich super geil aus. Aber halt nicht für normale, allgemeine Brettspieler. Dann haben sie sich halt mega drüber aufgepisst, dass ihnen das ganze Design nicht gefällt. Und das es killt halt schon Kickstarter, wenn du irgendwie die ganze Zeit nur irgendwie liest an Kommentaren, die Optik ist blöd und das andere ist blöd.
Ist das möglich, dass man, wenn man nicht unterstützt, dass man dann vernichtende Kommentare schreiben kann?
Ja, du kannst ja einfach nur einen Dollar irgendwie crowdfunden, schreibst einen Kommentar und schießt ihn wieder zurück oder so.
Ja.
Oder du tust halt in irgendwelchen Foren oder so. Ich meine, ich habe schon gesehen, es wurde massiv beworben in allen möglichen Brettspielforen und Brettspiel-Facebook-Gruppen und alles drum und dran. Und da war das Feedback halt wirklich wegen der Optik schlecht und wegen ein, zwei vielleicht Designentscheidungen. Weil es ist schon schwierig, natürlich ein Spiel zu promoten für genau drei Spieler oder zwei bis drei Spieler. Weil normalerweise das Spiel am Tag ja meistens vier oder so. Ja, das ist halt ärgerlich, weißt du? Und dann wurde schon umgeändert und es wurde gesagt, wir machen neue Grafiken und alles drum und dran, aber das in der laufenden Kampagne zu bringen, ist halt schwierig.
Ja, klar.
Und vor allen Dingen, das ist jetzt meine Meinung, ich weiß nicht, ob das, da kenne ich den Hintergrund nicht, aber das ist mein Eindruck. Ich meine, wenn du schon mit 20.000 Dollar oder Euro, was es war, rechnest, dass du damit das Spiel herstellen kannst, und dann musst du plötzlich neue und wirklich gutes Artwork reinbringen. Das macht doch deine ganze Kalkulation kaputt.
Erstmal das und ich weiß nicht, ob man, wenn man sich so anbietet, ob das dann ein besseres Spiel ergibt. Es hat jetzt ja gezeigt, dass es gar kein Spiel ergibt.
Das ist echt schade. Also ich habe dieses Spiel vor 2 Jahren gespielt schon, damals als Prototyp. Ja. Und es hat als Prototyp schon mega Spaß gemacht. Das ist ein super, super gutes Might & Magic Brettspiel.
Ja.
Und es ist einfach ärgerlich. Es ärgert mich wirklich. Also ich war sogar ein Day-One-Kickstarter. Also ich habe am ersten Tag gleich gebackt, weil ich das wirklich geliebt habe. Und ich hätte es so gerne gehabt.
Ja.
Auch mit den alten Grafiken, weil wie gesagt,
zweckmäßig
für ein paar Plättchen Wargame ist das super geil gewesen. Ja. Und es ist ärgerlich.
Ja, vor allen Dingen das Witzige ist ja, dass die Zielgruppe ja richtig ausgewählt war und dass wahrscheinlich die Kalkulation viel mehr Geld erfordert, als die Zielgruppe aufbringen kann. Wenn du sagst, das ist eigentlich dieses Wargamer. Hm. Und das ist ja die Zielgruppe ist einfach klein.
Ja.
Ist das dann unrealistisch, mit dem Design an den Start zu gehen in der Größenordnung? Hm. Oder gibt es vergleichbare Projekte, die immer gut funktioniert haben? In der Größenordnung, ja, meine ich.
Ich habe da zu wenig Übersicht über den Brettspiel mehr. Aber ich glaube, das Problem war, das ist so ein Zwischending. Zwischen Wargaming und Brettspiel. Im Prinzip, wenn du das nochmal zum dritten Mal jetzt hoffentlich als Hersteller machst, also ich glaube, du musst es entweder komplett wieder auf Wargamer ausrichten und als Pappplättchen-Kampfspiel, dann brauchst du aber weniger Geld, weil mit Wargames, ob du da die 20.000 schaffst als Minimumbetrag, ist die Frage. Oder du machst es als wirklich als richtiges Brettspiel, wie es die Leute wollen, mit Miniaturen im ganzen Scheiß. Dann hast du aber irgendwie nicht mehr 20.000 als Minimum, sondern brauchst, um das zu finanzieren, wahrscheinlich 100.000 oder so. Und ob du das dann schaffst mit so einem Nischenprojekt, ist auch die Frage. Mhm. Also, da das Herz dieses Spiels die Spielmechanik ist und so, die Bodenplatten sind ja alle schon fertig designt und so, würde ich eher denken, die machen das komplett wieder auf Wargaming mit Pub-Countern und so drum und dran. Verlangen nur 10.000, weil das schaffen sie innerhalb der ersten 3 Tage zu finanzieren. Und alles andere dann, irgendwelche blöden Stretch-Goals, kann man ja immer noch machen, wenn es gut läuft. Aber Hauptsache ist er erstmal da. Hm. Guck mal, der Kai Herbert zum Beispiel, der ein Albedo hatte, das war ja auch so ein ganz kleines Nischenspiel. Ne, der hat das richtig gemacht. Er hat gesagt, ich mache einen niedrigen Betrag für das Base-Game und so, wo alles passt. Ja. Und dann hat er nochmal 25 Minuten extra draufgekriegt und kann das Spiel besser machen. Jetzt bekommt jeder, der gebackt hat, nochmal eine Bonuskarte dazu zum Beispiel. Hm. Also der hat gewusst, die Zielgruppe ist klein, ich versuche es so zu machen, dass es günstig genug ist, dass es zusammenkommt und dass noch vielleicht ein kleiner Bonus für die Leute abfällt. Und so hätte es auch gemacht werden können oder müssen, tatsächlich bei Heroes vs. Warlords. Und wenn ich dann immer so als Film lese, ihr müsst mehr Werbung machen in Mainstream-Gruppen, aber Mainstream-Gruppen wollen keine Pappplättchen-Spieler. Nee. Ein normaler Brettspieler, der Siedler von Catan spielt oder Zombicide oder irgend so ein blödes Miniaturenspiel, der will doch keine Pappplättchen haben.
Du musst ja kein Miniaturenspiel draus machen. Also,
aber das wollen die Leute. Wenn du
so also du sagst, du bist ein Fantasy-Strategiespiel, dann willst du
Wenn du so ein Spiel für normale Brettspieler promotest und nicht für deine spezielle kleine Wargaming-Zielgruppe, wo das viel besser hinpasst. Und so ein paar Retro-Spieler, die früher mal Heroes of Might and Magic 1 gespielt haben vor 20 Jahren oder so. Ne? Mhm. Sondern du willst eine breite Masse. Die breite Masse will keine blöden Pappplättchen spielen. Die breite Masse will, wie sie es von anderen Verlagen kennt, richtig geilen Scheiß drauf haben. Und der kostet aber. Und dafür ist es dann doch zu nischig. Also guck mal, wenn du so Zombies halt hast, was immer Millionen kriegt am Kickstand oder so, das sind halt super leicht zugängliche Spiele, was du mal rausholen kannst. Und das ist schon wieder so ein super mega Expertenspiel, wo es halt nicht der Fall ist.
Ja, klar. Es ist ja zu erwarten bei der Komplexität, dass das so ein Familienspiel ergibt. Wie gesagt, den Versuch hat es ja schon mal gegeben von diesem polnischen Verlag. Das wäre mal interessant gewesen, das mal auszuprobieren. Mhm. Und ob die Komplexität anders gelöst bekommen haben. Und das ist auch nur sowas mit Tokens.
Und was noch ein ganz großer Fehler war, für meine Meinung zumindest, war, dass das gab es, glaube ich, auf Italienisch, Spanisch und Englisch. Das waren so die 3 Sprachen, die du nehmen konntest. Und Deutsch sollte erst nochmal über einen anderen Crowdfunding finanziert werden, ich glaube über Spieleschmiede, wenn das Hauptprodukt schon finanziert worden ist. Das heißt, du hast deine ganzen deutschen Bäcker schon mal komplett weggenommen, die bestimmt da Interesse dran gehabt hätten, weil die haben ja alle gewartet darauf, dass es dann auf Deutsch irgendwann kommt. Da hast du bestimmt nochmal, wenn ich nicht, $5.000 oder Euro mindestens verschenkt.
Sinnlos. Also ich kenne mich ja nicht so aus, wie das tatsächlich so ist, was Brettspielverkauf angeht, aber ich kann mir mal vorstellen, in Deutschland ist ja nur Geld, ne? Und nicht umsonst ist das GW immer sehr wichtig, was hier so läuft, ne? Mhm. Und in Deutschland musst du halt auf Deutsch veröffentlichen. Du weißt es selber, du liest auch kein Spiel auf Englisch, also wenn es nicht ein Favorit von dir ist. Ne?
Ja, genau. Es ist so. Also ich habe auch nur, weil mir das wirklich das Heroes vs. Warlords am Herzen liegt, habe ich es auf Englisch gebackt, damit es finanziert wird. Aber normalerweise hätte ich es auch auf Deutsch erst bestellt irgendwann. Weil ich meine, sicherlich, es gibt auch einfache Regeln, aber wenn du den vollen Spaß haben willst und hast dann, weiß ich nicht, 30 Seiten Anleitung oder so, dann habe ich in meiner Freizeit keinen Bock, das zu lesen.
Also, die Regelübersetzung ist, glaube ich, das geringste Problem. Genau.
Okay, dann noch, wir meckern immer sehr gerne. Und zwar, wir haben letztes Mal ja ein bisschen, oder ich zumindest, über die Manticon geredet, dass die Organisation nicht ganz so geil gelaufen ist, wie ich mir das gewünscht hätte. Die nächste ist vom 15. bis 18.08.2019. Und da ich nicht immer nur meckern kann, sondern auch mal produktiv sein muss.
Nee. Du, deutsche Meckerkultur, die hat sich durchgesetzt. Man will gerne meckern. Ne? Und man darf es auch. Ist jetzt auch im ICD, weiß nicht, von der Weltgesundheitsorganisation.
Ist glaub, meckern eine Krankheit?
Es ist diese Unzufriedenheit, chronische Unzufriedenheit ist jetzt, glaube ich, pathologisch. Ist noch nicht, glaube ich, nicht ganz durch, aber es zählt demnächst als psychische Erkrankung.
Okay. Na, jedenfalls. Also ich habe ja ein bisschen über die Orga von den ganzen Lesungen so gemeckert, dass es alles total spontan und nicht strukturiert war. Und nett wie ich bin, wurde ich gefragt, ob ich nicht helfen möchte nächstes Jahr.
Philipp nimmt das jetzt in die Hand, dann gehe ich auch hin und dann kriege ich auch mein Plätzchen.
So ist es. Ich nehme das in die Hand, ich organisiere nächstes Jahr die Lesung, mache dann auch für Blogger so ein bisschen was.
Aber du brauchst die Helfer.
Helfer.
Woodstock ging auch nicht ohne Helfer.
Genau. Ich hab zum Beispiel jemanden an der Hand, der mir bei der Organisation helfen wird. Die hat vorher bei der Leipziger Buchmesse gearbeitet und hat da die Organisation von diesen ganzen Bloggern Lesungskram gemacht. Und mit so einer Expertise kann es ja nur was werden.
Das heißt, da steht der große Name Philipp drauf und die Arbeit macht wieder jemand anders. Psst. Aber das muss man auch können. Das ist auch ein Talent, das Philipp wirklich besitzt. Andere für sich arbeiten zu
machen. Ganz genau. Also, ich kann nur empfehlen, 15. bis 18.08.2019, wer sich so für Lesungen interessiert oder wer Blogger ist, kann mich gerne schon mal anschreiben. Ich werde aber noch dann mal gucken, irgendwann so zur Jahreswechsel mal so richtig dann Promotion dafür machen. Das wird eine richtig geile Veranstaltung. Das letzte große Thema, was wir ja in der Crowdfunding-Folge hatten, ging ja um Feminismus und Sexismus im Rollenspielbereich, wozu es auch intern das meiste Feedback gab.
Das heißt, ich habe davon nichts erfahren.
Ganz genau. Ging alles an mich. Das ist halt meine Filterbubble bei Twitter, die mir halt alles bei Twitter zuschickt. Der Podcast hat übrigens auch einen Twitter-Account. Ihr könnt in den Shownotes gucken und uns gerne mal folgen. Und eigentlich wollte ich jetzt noch ganz viel über Diversität im Rollenspiel und so ein Kram reden. Tatsächlich hat uns aber der Genderswap-Podcast das Thema geklaut und ich will jetzt nicht das nochmal aufwärmen, weil die haben das schon ganz gut gemacht.
Wieso geklaut? Das ist doch alles gut. Da müssen wir nicht weiter uns aus dem Fenster lehnen.
Lass uns doch mal mit einem kleinen Spiel beginnen. Stell dir vor...
Ich will gerade was trinken, erzähl weiter. mach weiter. Ich tue mir gerade einen Tee oder so.
Aber du sollst ja was machen jetzt.
Ja, ich mache. Ich bin schon aktiv.
Gehst du jetzt wirklich einfach weg?
Nee, bitte.
Herrlich, okay.
Mal alles bei offener Tür.
Typische Rollenspielszene.
Ja.
Sagen wir mal eine Taverne.
The Bard's Tale.
Eine Bard's Tale, ganz genau. Nennen wir doch mal spontan drei Nichtspielercharaktere und beschreib die mal ganz kurz.
Wie? Ich verstehe die Frage.
Du kommst rein und siehst drei Nichtspielercharaktere. Wen siehst du und was macht er? Also beschreib die dann.
Als erstes kommt die Barfrau auf mich zu, hat einen unglaublichen, riesigen Dekolleté, das sie mir direkt in mein Bier drückt. Und dann mit Augenzwinkern und Hüftgewackel macht sie mich darauf aufmerksam, dass oben noch eine kleine Kämmerchen, eine Geminate ist, wo wir dann gleich loslegen können. Das war der erste Nichtspielercharakter. Dann Streicher sitzt in der Ecke. Warte darauf, dass ich den Ring verliere oder irgendeinen Dönkens erzähle, den ich gar nicht erzählen sollte. Und Gandalf ist dann knatschig auf mich. Also Streicher, der raucht die ganze Zeit. Und später, nachdem ich alle NPCs angesprochen habe, die nur einen Satz geskriptet hatten, kommt dann Streicher auf mich zu, wo ich eigentlich schon die Taverne schon wieder verlassen wollte. Ach ja, und dann gibt es ja noch den fetten Wirt, der beim Pinkeln seine Eier nicht findet, der dann sagt, er hätte noch diese Luke und da unten im Keller wären Ratten.
Sehr schön, vielen Dank.
Ja.
Ja, was wollte ich denn damit jetzt herausfinden? Und zwar hat diese berühmte Anna, die von hinten wie von vorne Anna, über die du die ganze Zeit jetzt schon geredet hast.
Ich habe gar nichts geredet.
Wieder mal ein Essay geschrieben. Dieses Mal kreativ und divers Pen and Paper spielen, Test, Analyse und Ideen. Das ist aufgebaut in drei Schritte, nämlich teste dich, Analyse und weitere Ideen. Und tatsächlich war das ein ziemlicher Test am Anfang. Und zwar, ob du, wenn du spontan oder generell für Abenteuer und so Charaktere entwirfst, egal ob es jetzt Spielercharaktere sind oder ob das jetzt NSCs sind, ob du da dich von diversen Klischees leiten lässt und ob du zum Beispiel irgendwelche sexistischen Vorteile benutzt oder ob du eine diverse Spielkultur hast. Und du hattest jetzt auch wieder...
Nee, du kannst ja bei mir jetzt total sehen, dass ich völlig klischeefrei... Also es gibt ja Strukturen und Umstände, die so Klischees wahrmachen. In meinem Fall, ich bin vollkommen frei und unbelastet davon und ich folge nur meiner intuitiven Imagination und das lässt Bilder aufsteigen und die sind natürlich nicht irgendwie vorbelastet durch die diversen Sachen, die mir so bisher präsentiert wurden.
Okay, also den Artikel werden wir natürlich unten wieder in die Shownotes packen, sodass man ihn mal lesen kann. Ich fand ihn sehr interessant. Die Aussage, die dahinter steckt, fand ich interessant, und zwar, dass wenn du eine diversere Spielgruppe hast oder also Charaktere und auch NSCs und so, eine diversere Welt, also durchmischt und nicht so total klischeehaft mit den typischen alten, weißen, heldenhaften Männern zum Beispiel, dann war die These, dass du eine größere Gruppe ansprechen kannst an Neuspielern, dass die da vielleicht mehr Interesse dran haben und du auch Leute erreichen kannst, die sonst nichts eigentlich mit Rollenspiel am Hut haben. Glaubst du, dass es so ist?
Das ist ja so die Frage nach, ist die Menschheit noch zu retten?
Soll ich das anfangen?
Sind wir alle dumm?
Soll ich
oder
erst meine Meinung sagen?
Und dann gibt es ein Heilmittel gegen die Doofheit? Das ist ja im Grunde dieselbe Frage. Also ich finde das sehr idealistisch, was man sieht an den Veröffentlichungen und auch an der Akzeptanz, was ich so eben angesprochen habe mit Dekolletés und Klischees. Guck dir mal 300 an, den Film. Es ist ein Getöne von großen Sahneschlägereien. Also es ist immer bigger, bigger, bigger. Und sonst wird es nicht mehr wahrgenommen. Das ist so wie bei dem Crowdfunding eben. Inhalte sind nicht mehr so wichtig, sondern die Präsentation ist wichtig. Und dann muss das so aussehen wie das Gehabte. Ne? Heute ist es so, wenn du ein Rollenspiel entwickelst, sag ich mal ein Fantasy-Rollenspiel, jemand, der heute ein Science-Fiction-Rollenspiel, meinte ich, ein Science-Fiction-Rollenspiel entwickelt, der sagt nicht mehr, ich erfinde ein komplett neues Universum mit ganz neuen sozusagen Grundmechanismen und Grundannahmen, ne, wie dieses Universum aufgebaut ist, sondern wenn ich Erfolg haben will, also das kannst du natürlich machen, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, aber wenn du Erfolg haben willst, musst du alle etablierten Grundannahmen in deinem Science-Fiction-Rollenspiel auftauchen lassen. Also alles, was in Star Trek und Star Wars Common Knowledge ist, muss da wieder reproduziert werden. Das heißt, wir reproduzieren nur noch, wir erfinden nichts mehr neu, sondern wir machen einfach, wir setzen die Dinge neu zusammen und tun so, als wäre es das noch nie gegeben. So.
Aber du kannst doch auch altbekannte Sachen diverser gestalten.
Nein, warum darf man denn nicht mehr einfach sowas erfinden? Kannst du machen, aber die breite Masse, wie du immer so schön sagst, von der wir immer sprechen, das ist ja wie die Volkspizza. Wer soll das eigentlich essen? Ne? Die Bild-Zeitung wird gelesen, sonst, ich weiß nicht, vielleicht kaufen sie selber auf, aber ich sehe immer wieder Leute, die das tatsächlich dafür Geld bezahlen. Das heißt, es gibt auch Rollenspieler, die verlangen, dass diese Dinge so sind. Ich begrüße das nie. Wie bei One Piece wurden die Titten immer größer. Am Anfang der Zeichentrickserie ganz normale Mädchenbrüste bei Nami und die wurden immer größer, immer größer, immer größer. Erstmal, weil die Japaner einen tierischen Fetisch haben mit ihren Mädels, wisst ihr ja, mit Mangas und so, was da los ist. Ohne Unterhose geht's da nicht. Finde ich das gut. Ich finde es begrüßenswert, wenn man was anderes versucht. Und wenn das Erfolg hat, ist nur wünschenswert. generell, was Anna betrifft, die hat uns ja auch einen schönen langen Feedbackbrief geschrieben, beziehungsweise dir. Ich finde das Ganze beklagenswert eigentlich. Ich finde diesen ganzen Neo-Feminismus, dass der überhaupt notwendig ist, ist Quatsch. Für mich ist das Quatsch, ich stamme aus einer Zeit, da hatten wir das alles längst schon überwunden. Da haben wir nicht von Männern und Frauen gesprochen, sondern von Menschen. Dann irgendwann fing der Blödsinn wieder von vorne an. Mario Barth hat uns erklärt, wie Frauen und Männer sind. Alle haben es mitgeschrieben. Ja, jetzt haben wir den Salat. Und jetzt muss man auf einmal wieder wissenschaftliche Diskurse führen und genau darauf achten, wie man was darstellt und bliblabla und blablabla. Wie gesagt, Leute, bleibt Mensch.
Du hast die Frage noch nicht beantwortet. Glaubst du, dass eine diversere Rollenspielgestaltung mehr Leute zum Rollenspiel zieht?
Ich bin ja ein Fan, also zum Beispiel jetzt ein PC-Rollenspiel, Morrowind. Eine große, offene Welt. Große, offene Welten überfordern uns. Wir wollen schön kleine, übersichtliche, regional gestaltete eine Welt, die ich verstehen kann. Da sollen keine Dunkelhäutigen im Rollenspiel vorkommen, ist doch klar.
Du hast die Frage immer nicht ganz beantwortet.
Ja, divers. Also, nee. Es ist besser, Wikinger bleiben Wikinger.
Glaubst du?
Oh, wer ruft mich denn da an? Hallo?
Die Rollenspielpolizei ruft dich an.
Wo bist du? Ja, ich bin aufs. Du bist im Büro.
Schöne Grüße.
Warst du schon für mich einkaufen? Und gab's was?
So professionell.
Nee, das brauchen wir nicht. Aber es ist total, total lieb von dir. Ja. Das, ja. Ja, das habe ich auch gesehen. Aber du warst jetzt nicht vor Ort, sondern auf der Seite oder was? Ja. Nee, genau, das habe ich auch schon gesehen. Na, schade. Ja, nee. Ach so. Ja. Ja, das war Goethe mit zur Recherche für unsere Sendung über Heavy Metal. Ja. Ja gut, mein lieber Freund. Dann bis später. Meld mich. Ciao.
Das ist so professionell, dass du das Handy anhast, während wir Podcast aufnehmen.
Wir sind ja ein Amateurunternehmen. Wenn ich professionell wäre, würde ich das für Geld machen. Beantwortet das eigentlich auch ein bisschen die Frage?
Vielleicht.
Man kann, ich finde es begrüßenswert, dass man super Geschichten schreibt, dass man super Rollenspiele entwickelt und dass man vorhat, etwas anders zu machen als so das, was gerade Erfolg hat.
Ich sehe, glaube ich, das ist auf zwei verschiedenen Wegen. Ich glaube, um Leute generell zum Rollenspiel zu bringen, ist, glaube ich, eine diverse Welt nicht wichtig. Weil ich habe jetzt schon öfters auch Frauen irgendwie zum Rollenspiel irgendwie mitgenommen, denen war nie wichtig, ob diese Spielwelt, ob die NSCs irgendwie divers war. Denen waren zwei Sachen wichtig. Denen war wichtig, dass es ein leicht zugängliches System ist, dass sie schnell finden, weil, keine Ahnung, wenn du jetzt mit DSA anfängst oder so, musst erstmal irgendwie 100 Seiten Regeln lesen, das ist totaler Quatsch. Du machst mit denen einen schönen One-Shot mit ein paar vereinfachten Regeln fertig, sind alle begeistert. Und was aber viel wichtiger ist, sie waren natürlich darauf bedacht, dass du mit coolen Leuten spielst und nicht mit irgendwelchen, was wir letztes Mal hatten, irgendwelchen totalen Freaks oder so, weil das ist nämlich abschreckend. Langfristig gesehen natürlich, ob sie auch beim Rollenspiel bleiben wollen, dann ist eine diverse Welt gut. Wenn du eine Welt schaffst, in der sie sich wohlfühlen, die jetzt nicht klischeehaft ist, wo halt nur irgendwie die Frauen die Damsel in Distress sind und die Männer sind immer nur die strahlenden Helden und es sind auch nur alte, weiße Männer oder so, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass da das Interesse irgendwie weiterzuspielen und sich in dieser Welt einzufügen, gerade wenn du eine eigene Fantasy-Welt oder sowas bespielst, dass du dann eine hast, die sie mehr anspricht, kann ich mir gut vorstellen, dass eine diverse Spielwelt hilft, dass die Leute oder die Frauen länger drin bleiben. Das ist immer so, die Frauen, also generell alle Personen, nicht nur die Frauen.
Ja, das ist ja eine schlüssige Argumentation von dir. Was glaubst du denn, die Frage wirft sie in ihrem Text auf oder wie? Wie ist die denn intendiert, diese Frage? Ich vermute ja immer, dass die doch immer eher auch auf irgendwas abzielen, diese Fragen.
Dass sich alle wohlfühlen. Das Fazit ist, warte mal, Sekunde. Dummi. Also, ich lese mal ganz kurz vor, das Ende. Das ist eine Fantasy-Welt, du kannst erschaffen, wie, was und wen du willst. Ich hoffe, ich habe dir mit meinen Ideen ein paar hilfreiche Gedanken auf den Weg geben können, sodass du nun mit vielen Antworten, aber auch neu aufkommenden Fragen dein eigenes Spiel betrachten und optimieren kannst. Ergebnis, eine vielfältigere, interessantere Welt, die gleichzeitig safe für die Mitspielerin ist, von der du dann jeder erzählen kannst. Nichts mehr von wegen, wir spielen da so ein Pen and Paper und da gibt es Zauberer und Drachen und Kämpfer. Nein, es heißt dann, wir spielen ein Pen and Paper. Aktuell ist eine Welt in der ... und dann kannst du ganz easy aufzählen, wie divers sie ist. Leute werden sich willkommen fühlen. Sie werden sich identifizieren können. Das weckt Neugier und Interesse. Egal welchen Geschlechts, Orientierung oder Herkunft. Bei dir ist jeder willkommen und das zeigst du damit auch.
Ja gut, dann verstehe ich deine Frage aber nochmal ganz anders. Also ich glaube, in erster Linie interessierst du dich für Rollenspiel. Und wenn du eine schöne Rollenspielgruppe hast, dann vertraust du dich ja dem, der es leitet, an. Und du gehst davon aus, dass der keine verletzenden Inhalte oder irgendwie sowas bringt. Und wenn, dann gehst du mit dem ins Gespräch. Dafür brauche ich aber nicht einen Völkervertrag. Also ich finde das... Das ist halt auf so einer Meta-Meta-Ebene alles.
Aber ich glaube, du hast das Glück, dass du mit mir spielst, weil wenn ich mir mal so angucke, wenn ich Erfahrung austausche mit Spielerinnen, ist es tatsächlich öfters mal so, dass da Spielgruppen, gerade wenn die männlich dominiert sind, über Grenzen gehen.
Das glaube ich dir gerne, aber das ändert nichts, wenn jetzt der Spielleiter, der ist genauso, hat den gleichen Machismo wie vorher und sagt dann, ja, wir begegnen in diesem Abenteuer Abenteurerinnen, Drachinnen und Orkinnen. Das macht noch lange kein Ressentiments besser. Also,
aber ich glaube, das gibt dir ein Mindset, in dem du schon es einfacher ist, diverser zu spielen und sicherer zu spielen.
Das fängt schon daran an, dass du dir die Leute aussuchst, mit denen du zusammen spielen möchtest. Du triffst dich doch, meiner Meinung nach, wenn du nicht irgendwie gestört bist, triffst du dich nicht mit Leuten, die du nicht magst. Damit hast du das ganze Thema umgangen. Ob das Männer oder Frauen sind, ist egal. Genug Frauen wirst du die gleichen Erlebnisse machen wahrscheinlich. Sind auch, also Dummheit ist leider nicht geschlechtsspezifisch. Ja, lieber Philipp, was machst du denn noch so hobbymäßig in den nächsten 1-2 Wochen?
Ich habe ja schon die Cons vorhin angesprochen, die immer besuchen werden.
Ja, aber sonst zu Hause nichts.
Da ich auf Weiterbildung bin, habe ich gar nicht so viel Zeit, irgendwas Spannendes
zu machen. Kein Regelbuch wird gelesen.
Doch, Regelbücher habe ich zurzeit ein paar zu lesen. Ich habe noch einen dicken Rezensionsstapel, der abgearbeitet werden
muss. Magst du irgendwas davon spoilen oder was vielleicht für mich interessant wäre? Ein Rollenspiel auch dabei.
Es sind ein paar Rollenspiele dabei. So. Jetzt muss ich mal überlegen, wie es heißt.
Also auch was wir spielen werden.
Ja, auch was. Lass dich überraschen.
Okay. Ja, ich werde bei meinem Tabletop weiter basteln. Ein paar Roboteranzüge basteln. Das sind gar keine Roboter, das sind so Kampfanzüge. Für die kleinen Gar, für die Antares.
Genau.
So Leute, der Kaffee ist jetzt alle.
Ja, das übliche Betteln am Ende. Was hat man immer? Gibt uns Likes und Kommentare, auch sehr gerne kritische Kommentare. Das freut uns auch, weil es uns hilft, besser zu werden. Folgt uns auf Twitter und auf Apple. Und ach, naja, ihr wisst das alles schon.
Wonderful. Dann eine gesegnete Weihnachtszeit.
Das dauert noch
ein bisschen. Und ein gutes neues Jahr. Ach so, ich dachte wegen dem Silvester-Special.
Ach so, ja, aber wir... es kommen noch ein paar Folgen.
Bist du sicher?
Ja, es kommen noch. Wir haben noch so viele Themen vorbereitet, also ich zumindest.
Ja, mal sehen. Mal sehen. Vielleicht wird das doch noch wahr mit Indien. Macht's gut. Sag tschüss, wink nochmal aus deiner Ecke.
Wink, wink, wink. Ironisches Wink.
Warum eigentlich ironisch? Wir sind doch gerade heraus. Das war's.